Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast, Ausgabe 649. Wir haben ein ereignisreiches Wochenende hinter uns und ich begrüße zurück in Berlin. Hallo Nadine.
Hallihallo.
Hallihallo. Immer noch in Berlin. Hallo Hans-Martin.
Hallihallo Pujanpalo. Der wurde gerade Torschützenkönig der Serie B.
Klar, ich meine Begrüßung. Mit dem Intro schon Informationen übertragen. Das ist, also kommt unser Bildungsauftrag nach. Und schon lange nicht mehr in Berlin. Hallo Sebastian.
Hallo, ich war am Samstag einer von 101 Zuschauern bei Viktoria Templin gegen Blau-Weiß-Fries.
Da kannst du uns dann im Auto von erzählen.
Im Auto?
Im Auto, genau. Da kannst du mal nach Hause gehen. Nein, das freut mich sehr für dich. Das ist, war hoffentlich schön.
Das Spiel nicht, der Rest ja.
Okay, das ist gut. Aber neben diesem Spiel haben wir noch zwei andere Spiele gesehen am Wochenende. Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben am Sonntag gegen Hoffenheim verloren, leider zu Hause, aber den Zuschauerrekord aufgestellt über die gesamte Saison, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja. Die Männer haben um 19:30 das Sonntagsspiel in Mainz mit 3:1 gewonnen. Ich würde es vielleicht so handhaben, dass wir erst über das Frauenspiel reden und dann ausführlicher über das Männerspiel, weil da hat Nadine noch einen Reisereport in petto, weil Nadine war nämlich da.
Korrekt.
Korrekt. Wenn das für euch okay ist, die Reihenfolge so. Wenn nicht, dann können wir es auch andersrum machen, aber das wäre meine Präferenz.
Ist ja auch chronologisch korrekt.
Ja gut, dann die paar Stunden. Aber gut, dann fangen wir mit den Frauen an. Hans-Martin, warst du da?
Ich war da.
Ja.
Ich stand 2 Stufen vor Sebastian.
Ah, ich habe auf ihn aufgepasst.
Sehr gut. Ja, wenn man es mal für eins bekannt ist, dann ja bei den Frauenspielen so richtig zu eskalieren und die Tennisbälle rauszuholen. Aber das war da vielleicht noch nicht nötig. Obwohl doch, vielleicht wäre es mal nötig wegen der Spieltage. Aber erzähl doch mal, was war der letzte Spieltag zu Hause, ne?
Das war der letzte Spieltag zu Hause, genau.
Ja. Mit inklusive Verabschiedungen und allem drum und dran.
Genau, genau. Und mit, wie gesagt, also Zuschauer, ein Rekord war es, glaube ich, ohnehin schon, aber damit jetzt wurde noch diese zufällige 100.000 Leute-Marke gerissen.
Die willkürlich gewählte 100.000 Zuschauer-Grenze.
Naja, 97.000 hätte halt nicht so hübsch ausgesehen wie 106.000.
Ja. Ja, aber das haben wir in einem der letzten Podcasts auch gesagt, dass noch 10.000 hätten noch gefehlt.
Nicht mal mehr. 7.300, glaube ich.
Okay. 13.000, knapp 14.000 sind es geworden.
897 waren es dann, genau.
Genau. Und ihr wart 2 davon.
Richtig, Hans-Martin, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Fang du an.
Okay, wir waren ja sehr zeitig da, also quasi kurz nach dem Aufschließen des Stadions und konnten beobachten, wie sich das alles füllt. Und es war, fand ich, eine sehr ausgelassene Stimmung. Das hätte ich beinahe gesagt, so, was sagen die Leute denn immer? Die sagen immer so Familienfestatmosphäre oder sowas, ne? Also hätte nur noch gefehlt, dass man noch so ein bisschen vorm Stadion selber grillt oder so. Ich fand das super nett, sehr freundlich alles. Und halt, man hat halt auch gemerkt, dass es so ein typischer letzter Heimspieltag ist, bei dem es aber sportlich um eigentlich nichts mehr geht. Darf man nicht sagen, wenn Profis zuhören, aber tut ja jetzt hier, glaube ich, niemand. Und dann ist man halt so relaxed und ein bisschen geplaudert, mal ein bisschen noch gefachsimpelt. Und die Verabschiedung, die kam dann halt so nach der Aufwärmphase und die Mannschaft stand Spalier, dann wurden halt die 4 Spielerinnen genannt, die da durch das Spalier sind, die sich verabschiedet haben, und Co-Trainer Co-Trainerin und Athletiktrainer, ne?
Genau.
Verabschiedet. Und dann noch Aileen Pöse. Und das war erstmal so, wie man das kennt, irgendwie Fotos, aber halt sehr herzlich, sehr laut vom Stadion. Und das war halt auch witzig, weil Bettina die Spielerin angekündigt hat, um die es jetzt geht. Und dann haben alle schon Fußballgöttin gerufen, obwohl das eigentlich immer fürs Ende vorgesehen war. Ach, waren, glaube ich, alle gerne zum Feiern da.
Ja.
Und das war sehr, sehr schön. Was ich erst im Fernsehen gesehen habe, war zu Beginn des Spiels, der Hymne, glaube ich, ne, wurde diese Blockfahne, die gemalte, da gehisst und oder gezeigt, mit Aileen Pöse drauf. Und unten war noch ein Banner, da stand, du warst, bist und wirst für immer bleiben, Unionerin oder so. Ich habe es jetzt aus dem Gedächtnis gegoogelt, tut mir leid.
Ich habe es jetzt auch tatsächlich nicht mehr nachgelesen gerade, ja.
Aber im Sinne.
In diesem Sinne auf jeden Fall, ja.
Und es war alles so herzlich. Dann war wie gegen Bayern-Spiel halt Sektor 4 kurz vor Anpfiff, glaube ich, aufgemacht worden, sodass sich das ein bisschen entzerrt hat auf den Treppenstufen. Das ist ja für, wir haben ja da ein Publikum, was ja nicht komplett jedes Wochenende Stadion geübt ist. Und da wird dann halt bei so, ich sag mal so dreiviertel voll, habe ich schon beim Bayern-Spiel gemerkt, gerne so an den Treppen gestanden, was aber dann ja die Sicherheit nicht so mag. Mhm. Weil die Stufen ja frei bleiben müssen für den Ernstfall. Und das haben sie aber einfach mit dem Sektor 4 wieder gelöst und dann hat sich's auch gut entzerrt, fand ich.
Na, es ist ja auch so, dass große Teile des, oder größere Teile als bei den Männern des Publikums unter 1,50 sind.
Ja, das macht Sinn.
Entsprechend, dass auch irgendwann, wenn es so voll wird, wie es jetzt war mit den 14.000, knapp 14.000, dann eben für die Kinder auch ein Sichtproblem ist. Insofern ist es dann immer günstig, wenn sich das ein bisschen mehr verteilen kann.
Genau. Ja, also das war's. Und ich glaube, Bettina wollte irgendwie anfangen mit Mikro und so weiter. Und dann wurde sie erstmal vom Maskottchen abgefeiert. Das war, ich hab's gar nicht mehr genau im Kopf, wie das war, aber es war, sie war selber überrascht davon.
Meinst du jetzt Bettina oder Aileen?
Bettina.
Okay, ja, gut, dann ja, alles klar. Hatte gerade das andere noch im Kopf.
Genau. Und ja, aber das war eigentlich alles vor dem Spiel, oder? Habe ich das jetzt irgendwie...
Ja, das war so grob. Gutes Wetter, gute Laune.
Ja, also wirklich so, das sind ja wieder diese Spieltage, bei denen man sich, sorry Nadine, für das Erlebnis in Mainz, aber eigentlich fragt, warum jetzt aufgehört wird mit Fußballspielen. Ja, also wir haben uns ja durch eine sehr lange Saison, auch bei den Frauen, an sehr ungeliebten Anschlusszeiten und Spieltagen in diesem Stadion eingefunden. Man hat quasi von Oktober bis Mitte April sich den Poppes abgefroren. Und jetzt, wo es angenehm wird, wo man gerade überlegen könnte, trage ich mir Sonnencreme auf, habe ich die Sonnenbrille dabei, dann ist Sommerpause. Da sage ich mal, danke.
Das ist wirklich jedes Mal nervig. Also, da kann ich ja auch mal mein Selbst zugeben, so, sozusagen. Also, wirklich, da friert man sich, wie du gesagt hast, immer den Hintern ab. Ich habe jetzt auch jedes Heimspiel bei den Frauen mitgemacht, bis auf das gestrige halt. Und dann denkt man sich so, geil, jetzt kurze Hose und kein Fußball mehr. Toll.
Naja, aber dafür über 100 WM-Spiele, Nadine. Ist doch super.
In wow. Spielen machen sie es ja anders, ne?
Kann ich nochmal nach Mainz fahren?
Was diese Kontinentalsaison quasi.
Ja, aber die machen, glaube ich, auch eine kurze, also die machen das, was wir als Winterpause machen, machen die als Sommerpause.
Wenn zu viele Mücken und Blaubeeren auf dem Platz sind.
Genau. Mhm. Und komische Turniere stattfinden.
Na gut.
Ja.
Aber Robi, ja, das war es quasi so vorneweg. Stimmung sehr ausgelassen, alle waren bereit zum Feiern, auch Hoffenheim.
Was ja im Prinzip auch dem Mainz-Spiel so ein bisschen entspricht, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Und es hilft, glaube ich, wenn, auch wenn sozusagen die Saison nicht so erfolgreich war wie die vorangegangenen Saisons der Frauen, weil ja, die Decke nach oben war ein bisschen dicker. Aber ich glaube, es hilft, wenn man, wenn es um nichts mehr geht, ne? Auch wenn du gerade gesagt hast, auch wenn man das als Profi nicht sagen darf, aber wenn's, wenn alle Messen gelesen sind, dann kann man da auch ein bisschen ausgelassener rangehen. Und selbst mit Verabschiedung vielleicht ein wenig freudiger in den Spieltag gehen. Wir haben ja.
Ja, Hans-Martin hat es ja gesagt, die große Geschichte des Spieltags war ja die 100.000. Also es war ja schon gar keine sportliche Geschichte mehr.
Doch, man muss sich ja man muss sich ja seine Herausforderungen suchen, ne, wenn es keine sportlichen mehr gibt.
Ja, weil sportlich lief es nicht so berauschend, das muss man leider sagen.
Ja.
Aber da sieht man eben auch, dass Hoffenheim anders als wir schon auch zur erweiterten Spritzengruppe der Bundesliga zählt. Das war relativ schnell irgendwie, fand ich relativ klar das Spiel. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian. Union hat sich in den ersten 8 Minuten 2 Tore gefangen, die in ihrer Entstehung sehr, sehr ähnlich waren, indem sich jeweils auf der linken Seite Selina Cerci nach einem Einwurf, wo man ja sich drauf vorbereiten kann, mit ihrer gesamten Physis durchsetzte gegen die jeweiligen Gegenspielerinnen, das waren dann unterschiedliche, den Ball reinbrachte und im Zentrum irgendwie niemand sich so richtig zuständig fühlte und jeweils daraus Tore entstanden. Und danach so in der Rückschau war das Spiel danach eigentlich tot.
Ja, war es. Also erstmal ist ja was passiert, was wir von dieser Union-Mannschaft in dieser Saison schon ab und zu mal gesehen haben, dass man vorne ein Spiel ein bisschen verschläft und dann hinterher rennt. Und Hoffenheim hat mit Union das gemacht, was größere Geschwister mit wütenden kleineren Geschwistern machen. Nämlich Arm ausstrecken und auf Abstand halten.
Ja.
Also klingt jetzt ein bisschen böse. Also Union hat sich super bemüht, aber Hoffenheim hat dann einfach wirklich so eng die Reihen zugemacht, dass bis zu Lia Kamba irgendwie der Ball kam und dann irgendwann war er dann wieder weg. Und man kam irgendwie nicht richtig durch. Und das Einzige, was zuverlässig, das hat mich allerdings gewundert, zuverlässig gegen Hoffenheim funktioniert hat, waren Flanken. Und zwar lang auf den Pfosten hin, auf den zweiten.
Auf den langen Pfosten, ja.
Genau. Da kam man aber nur so selten hin, weil die Spielerinnen auf den Außen, glaube ich, relativ isoliert waren. Und das Zentrum war zu. Ich habe dann heute bei den Schlosserinnen gelesen noch, dass Lisa Heisler auf wahnsinnig wenige Ballkontakte kam. Das stimmt.
Also, das passt zum Augenschein, ja.
Genau, also es hat den Eindruck bestätigt irgendwie. Und aber vielleicht die positiven Sachen. Also wie ballsicher Lia Kammer ist.
Ja.
Also es ist ja irre, wie die unter Druck den Ball behauptet, sogar einmal mit einem Tuschelkreisel auch. Habe ich innerlich ein bisschen gefeiert. Das fand ich richtig toll und hatte während des Spiels so ein bisschen auch Zeit zu überlegen, wer so beim Rasenfunk gibt es ja so Unsung Hero, wer so mein Unsung Hero, quasi meine heimliche Überraschung der Saison ist und ob es jetzt Anna Weiß oder Sammy Steuerwald sind. Das bin dann noch nicht
du,
so.
Du dich hast das Spiel so wenig gepackt,
dass ich bin so ein bisschen abgedriftet,
schon ein bisschen Fazit gezogen hast.
Ja. Saison, ja. Und ich habe gedacht, es ist eine super schwere Entscheidung. Ich kann es nicht sagen. Ich finde beide super. Beide haben mich wahnsinnig überrascht in dieser Saison.
Das können wir uns ja aufheben für die Sendung nach dem letzten Spieltag.
Okay, ja, dann.
Vielleicht.
Ja, aber es gab natürlich Chancen auch. Es gab auch Chancen für Union. Es gab die viel größeren Chancen für Hoffenheim.
Ja, das muss man leider auch sagen.
Und was so Tempo und Passschärfe angeht, da ist Hoffenheim noch eins drüber von Union, muss man so deutlich sagen.
Ja, genau, das war, glaube ich, so dieses, also du kannst der Mannschaft so vom Aufwand und von so von dem, was sie versuchen, nicht viel vorwerfen, aber es hat in dem Spiel gegen eine sehr abgeklärte Hoffenheimer Mannschaft einfach wirklich nicht gereicht und das wirkte dann, ja, sie waren halt immer einen Ticken zu spät, ein bisschen zu spät die Entscheidung getroffen, ein bisschen zu spät vom Ball getrennt und wieder auf dem Flügel festgerannt und wieder das U des Todes gespielt, weil einfach die Alternativen, also die Passwege durch die Mitte dicht waren. Das war so, ja, also es war jetzt, glaube ich, es war sicherlich auch nicht eine wahnsinnig gute Leistung von unserer Mannschaft, aber da wäre, glaube ich, auch mit einer Leistungssteigerung nicht so wahnsinnig viel möglich gewesen. Zumal ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, wenn Heidenheim jetzt, hallo Max, dem passiert das auch ständig, wenn Hoffenheim müsste, dann drehen die halt nochmal auf. Und wenn man mal gesehen hat, wie sich zum Beispiel jemand wie Selina Cerci in bestimmten Situationen durchsetzt, also dieses Tempo, diese Physis, die sie hat, das ist schon, ja klar, die wechselt jetzt halt zu Arsenal. Also,
Ist das schon fest?
Naja, nein, fest ist noch, offiziell ist
aber
noch
gar nichts. Aber auf jeden Fall ist nicht mehr für die Bundesliga, ne?
Ja, so, und das ist so, und das sieht man dann auch, und da denkst du, okay, klar, da sind wir halt auch noch nicht. Wäre auch eigentlich komplett irre, wenn wir das wären, so, ne? Und da hat man also gute Anschauungsunterricht für Dinge, an denen die Mannschaft dann unter Marie-Louise Eter nächstes Jahr noch arbeiten muss.
Hm. Ich würde noch aber einwerfen, ich glaube, Union hätte schon eine Chance gehabt, wenn sie ihre Chancen effizienter genutzt hätten. Also es war dann teilweise auch manchmal ein bisschen Pech, manchmal ein bisschen zu spät vom Ball getrennt, kam auch nicht zu so vielen Chancen, aber sie hatten auch ein paar Möglichkeiten. Und manchmal fällt so ein Ball auch rein und dann geht so ein Spiel auch manchmal so in eine andere Richtung.
Ja, klar. Ja.
Das war schon auch drin. Also es war jetzt nicht ein totaler Abfall oder so. Aber die hatten halt nach dem 0-2, und das sieht man wirklich selten, ist die gesamte Mannschaft, auch Karaböse, zusammengekommen in so einen Kreis und haben sich nochmal eingeschworen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was man da sagt. So, jetzt machen wir einfach, als ob das nicht passiert ist, es ist 0-0 und jetzt nochmal oder keine Ahnung, aber alle mal konzentrieren, weil gerade beim zweiten Gegentor, da habe ich gedacht, der Zugriff hat so ein bisschen gefehlt, ne? Das hat so den Anschein gemacht, als ob niemand richtig dorthin geht, obwohl alle irgendwie in der Nähe waren.
Es war nicht ein Anschein gemacht, es ist niemand hingegangen. Das war, wie gesagt, die Hereingabe, die kam so, keine Ahnung, vielleicht 5-6 Meter vor die Torlinie, und es standen mehrere Verteidigerinnen drumherum, haben Richtung Ball geschaut, aber keine hat den Schritt gemacht, und die Hoffenheimerin ist dann halt durch. Ich weiß nicht, ob die alle gewartet haben darauf, dass Karaböse den Ball zum Ball geht und den aufnimmt und sie nicht stören wollten oder so, aber es war wirklich ganz, das war ein wirklich sehr seltsames Bild. Ja. Das 0-1 wurde übrigens, das vielleicht kann man ja als Ermutigung nehmen, von der zukünftigen Unionsspielerin Jill Janssens erzielt, die das sich auch mit einem sehr schönen Diagonallauf, den keiner aufgenommen hat, gut erarbeitet hat. Also.
Ah, da war noch was vor dem Spiel, bei der Mannschaftsaufstellung.
Ah, ja.
Das hatte einen leichten Cringe-Faktor oder Unsportlichkeit.
Ein bisschen, ja.
Und zwar wurde Jill Janssen sich aufgehoben bei der Gegnervorstellung von der Mannschaft. Und am Ende wurde dann halt gesagt, ich habe gar nicht richtig zugehört, irgendwie zukünftige oder so, ne?
Ja.
Und die wurde dann schon mit Fußballgöttin begrüßt.
Von Teilen.
Ja, von Teilen.
Des Publikums.
Ja, aber das wurde Oliver Burke doch auch, als Bremen bei uns gespielt hat und das noch nicht offiziell war.
Auch cringe.
Ja, ja, total. aber ich wollte den Vergleich jetzt gerade direkt
mal reinwerfen. Hat sich da das auch aufgehoben? Weil das war wie
so. Nee, aber der wurde. Genau, aber Christian wurde ja, also da war es ja so, dass Christian ihn normal benannt hat und dann von einigen Fußballgott kam. Also stimmt schon, es war ein bisschen anders, aber ja.
Also war nicht gemeint, fand ich ein bisschen aus der Sportsperspektive.
Ja, das finde ich auch, also das, genau, wenn das irgendwie vom Publikum spontan kommt, ist es für mich auch was ganz anderes. Also finde ich auch ähnlich absurd, aber doch was ganz anderes, als wenn das so gemacht wird, wie wir es sonst bei ehemaligen Spielern machen. Also wenn Geraldo Becker wieder mal vor dem Block stehen will, mal wieder an die alte Försterei kommt, dann, oder da finde ich das total gut, aber die ist noch nicht bei uns, die war noch nie bei uns. Nee, lass mal. So würde ich, ja, fand ich unpassend, ehrlich gesagt. Also das offiziell so zu machen auch. Aber ja, ich glaube, hat jetzt auch nicht den Eindruck, dass irgendwer das groß übel nimmt.
Auch kein Aufreger jetzt in dem Sinn.
Nein, null. Ja, und nach dem Spiel wurde dann, glaube ich, auch wirklich nochmal die Saison gefeiert, hatte ich den Eindruck. Also war halt ein 0-2 und die Ehrenrunde oder die Interaktion mit den Spielerinnen fühlte sich nicht nach einer Niederlage an, sondern es war eher auch ähnlich ausgelassen wie vorher, oder, Sebastian?
Ja, auf jeden Fall. Oh, alle verletzten Spielerinnen waren quasi auch da.
Ach ja, das war auch so schön.
Es passte wirklich sehr gut. Dann.
Warte, ganz wichtig. Leonie Köster wurde noch eingewechselt.
Richtig.
Apropos verletzte Spielerin. Nach 100.000 Jahren das erste Mal jetzt wieder. Sie hat, glaube ich, im Wintertrainingslager einmal ein Spiel gespielt. Und jetzt hat sie zumindest zu Hause das erste Mal wieder auf dem Platz gestanden.
Und Fatma Şakar hat auch ein Spiel gemacht.
Ja. Da weine ich einfach ein bisschen.
Ja. Ja, aber danach wurde richtig gefeiert und dann wurde auch Eileen Pöse, ich glaub, weiß nicht, hat sie jemals so viel zu uns gesprochen? Überlegt die ganze Zeit. Also sie wurde erst rangeholt, nach vorne geschubst, dann wurden auch einzelne Spielerinnen und dann waren alle so dabei, irgendwie zu feiern und Eileen Pöse hatte plötzlich ein Mikro in der Hand und hat aber freundlich gewartet, bis die Fans auch fertig sind mit Feiern, um dann was zu sagen. Und dann ist das passiert. Es gab ja jetzt so ein paar Interviews mit Bettina, wo sie mehrfach gesagt hat, hey, in so einem Stadion in einem Mikro sprechen ist halt super ungewohnt, weil man hört sich erst mit Verzögerung und dann stockt man und dann wirkt das so komisch. Und daran musste ich denken, als Eileen plötzlich gesprochen hat, weil sie das am Anfang hatte. Dann hat sie einfach drauf losgeredet, sich bedankt für die 4 Jahre. Und ich meine, sie ist ja auch nicht weg. Das ist vielleicht auch das Gute. Also es ist einfach, sie hat eine Wahnsinnsreise mit dieser Mannschaft, auch mit dem Verein gemacht jetzt.
Ja.
Und ich habe da nur Respekt davor. Ich erinnere mich ja noch, wie das quasi vor 4 Jahren in Adlershof da war mit den paar Hanseln und in diesem Clubraum da vom Sportplatz an so einem U mit ein paar Journalisten als Auftakt. Und es war ganz anders als alles, was jetzt ist. Und ich glaube, niemand hatte damals daran gedacht, was das wird. Also weder von den Journalisten noch im Verein kann ich mir vorstellen, dass irgendjemand gedacht hat, was da jetzt draus wird. Ja, also den Hut hat sie gezogen vor uns. Hätten wir umgekehrt auch machen können.
Ja, unbedingt. Unbedingt auch umgekehrt. Und es wirkte für mich wirklich wie sie wirkte wie ein zufriedener Mensch da. Auch mit dieser Entscheidung, das jetzt diese neue Aufgabe anzunehmen. Also das wirkte total rund und stimmig in sich alles.
Ja.
Das fand ich sehr berührend.
Genau.
Mhm. Paul von Die Schlosserinnen, was Sebastian ja gerade schon erwähnt hat, hat ja heute auch über das Spiel geschrieben, einen interessanten Satz, wie ich finde, die Spielstruktur, also der Union als Verein ist längst weiter, als das Spielanlage aktuell ist. Also mit anderen Worten, der Verein bereitet quasi die große Bühne und jetzt muss quasi dann mit dem Umbruch oder ich weiß nicht, wie viel Umbruch da jetzt im Sommer kommen wird, aber mit der nächsten Ausbaustufe, wo Eileen dann quasi das Fundament gelegt hat über die letzten Jahre, muss dann das erfüllt werden, was der Verein da quasi implizit vorgibt, ne? was jetzt der Anspruch ist, der neue, vielleicht dann mal aufschließen zu dem, was Hoffenheim und der Rest der Liga jetzt vorgelegt hat. Das fand ich einen schönen Vergleich, dass quasi die Professionalisierung, die der Verein quasi so signalisiert und auch lebt, jetzt dann in den nächsten Jahren im Spiel auch wieder zu finden sein muss. Oder soll. Muss, klingt zu hart.
Der Umbruch ist ja sowieso schon krass.
Ja.
Wenn man sich das nochmal anschaut, wer in der zweiten Liga, wer vor quasi einem Jahr in der dritten Liga, vor 2 Jahren in der dritten Liga dabei war und auch Spielweisen auf die Liga angepasst, also das in diesem Tempo anzupassen, echt nicht einfach. Erinnert euch, wie wir am ersten Spieltag zweite Liga überlegt haben, das wird ein hartes Brot und am Ende war die Zweitligameisterschaft und wie wir überlegt haben, wie lange Union braucht, um sich an die Liga zu adaptieren. In der Bundesliga hat es deutlich länger gebraucht, weil der Sprung von der zweiten zur Bundesliga halt wirklich krass ist bei den Frauen, fand ich, von der Qualität. Und dann kam halt diese Sache hinzu und da kann man jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken, diese Verletzungsseuche, die Union hatte. Ich glaube nicht, dass man die jetzt, also das kann auch Pech gewesen sein, aber vielleicht sind die Schlüsse auch nochmal andere, die man gezogen hat. Das kann schon sein und das hat das Zusammenwachsen wirklich nochmal stark behindert, weil Eileen konnte ja auch gar nicht nach Leistungen mehr aufstellen. Die konnte ja zwischendurch nur aufstellen, wer gerade noch da ist.
Ja, und du kannst ja auch nicht vernünftig trainieren. Also
das auch.
Zahlenmäßig nicht, aber auch von der
Qualität.
Leistungskultur her, genau, oder von der Leistungsdichte her.
Ja.
Du wirst ja besser in Trainings mit Spielerinnen, die besser sind. Das Und man, da würde ich eben auch genau das, die Argumentation auch folgen und eben auch sagen, wenn man sich anguckt, was eben seit der Winterpause dann auch passiert ist, also die Entwicklung könnte man ja nochmal ins Auge fassen und das ist ja schon beachtlich. Also Paul hat absolut recht, dass das, also wir sind da noch nicht weit vom Ende entfernt, klar, aber ich bin da eigentlich froher Dinge, dass das weitergemacht wird. Also weil, glaube ich, auch weiter, also weil sicherlich auch nochmal in den Kader investiert wird, kann ich, gehe ich von aus. Und mit Marie-Louise Ether jetzt, glaube ich, auch eine sehr kompetente Trainerin dazu kommt. Also ich sehe da, alle, da stehen alle Zeichen auf Weiterentwicklung. Und zwar forcierte Weiterentwicklung. Insofern
ja,
bin ich eher gespannt als sorgenvoll.
Ja, gespannt bin ich, glaube ich, auch, auch nochmal, was dieses gemeinsame Trainingszentrum in der Praxis irgendwie macht. Bin ich auch sehr gespannt, also weil es halt vom Niveau nochmal, vom Betreuungsniveau nochmal höher werden wird für die Frauen. Und da, also es, ich kann mir schon vorstellen, dass es besser wird. Wir hatten ja einige, die gesagt haben, ja, Union wird ganz oben angreifen und so. Gebe zu, der Hype hat mich auch zwischendurch ein bisschen erwischt irgendwie im Sommer. Aber da sind halt Mannschaften, die sind uns da auch als gewachsene Teams voraus. Es geht jetzt hier nicht nur um also individuelle Fähigkeiten von einzelnen Spielerinnen irgendwie, sondern es geht ja auch darum, dass du als Team das hinbekommst. Also meinetwegen auch diesen tiefen Hoffenheimer Block de facto zu bespielen. Und das, ja, also da denke ich schon, dass da Weiterentwicklungen passieren werden. Bin froh, dass halt der Umbruch auf eine Art auch, so sehr man das bei diesem Tempo sagen kann, ein bisschen auch organisch stattfindet. Das heißt, wir haben Spielerinnen, die mit diesem Niveau die ganze Zeit mitlaufen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und die sind wahnsinnig wichtig. Stichwort, ich habe gestern, Hans-Martin meinte, ich gehe nur so Teilzeit auf die Tribüne. Bin natürlich, weil gestern noch der Vlog gratis war zum sowieso um 50% reduzierten Trikot, bin ins Zeughaus an die unendliche Kassenschlange und habe noch ein Trikot für Steffi mit der Nummer 7 beflocken lassen. Ja, also das ist schon auch ein Wert, der für Fans wichtig ist, dass das passiert, dass jetzt nicht einfach nur so dazu geholt ist, sondern dass da jemand diese Geschichte so wie Heisi verkörpert. So wie bei den Männern vielleicht auch Trimbo auf eine gewisse Art so eine Geschichte verkörpert. Jemand, eine Person, die immer schon irgendwie da war. Wir wissen alle, dass sie nicht für immer da sein wird, aber die uns mitnimmt auf die Reise.
Ja, und dann werden aber vielleicht auch irgendwann andere da sein, die dann schon lange da sind. Also,
richtig.
Vor Trimi war ja Micha Parensen derjenige und so. Also so, wenn es sozusagen da Überlappungen gibt, dann ist es schon ganz cool.
Ja, klar. Also so. Ich weiß ja, das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe irgendwie in dieser Saison, dass ich bei den Frauen die ganze Zeit, ich könnte so viele Trikots beflocken wollen. Weil die, das geht mir so ans Herz irgendwie alles. Hab jetzt Tomke Schneider. Und das ist eine gute Geschichte und es macht gerade sehr viel Spaß.
Ja.
Und es war in dieser Saison aber auch nicht zu jeder Zeit so. Und dass man gemeinsam da durchgegangen ist, ohne Schaden zu nehmen, finde ich auch wichtig. Hätte ja auch nochmal richtig hier mit Abstiegskampf und sowas laufen können.
Ja. Ich finde aber schon, also ich weiß, für mich von außen, ne, der jetzt noch nicht bei einem Frauenspiel war, fühlt sich schon so an, dass was bei den Frauen jetzt zum Saisonende passiert, eher die logische Weiterentwicklung ist als einen Umbruch. Versus das, was bei den Männern uns im Sommer vermutlich bevorsteht, schon eher so ein Umbruch sein könnte, wird, dass quasi Aline und ihr Trainerteam jetzt gehen mit, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, ne, das Fundament gelegt haben für die nächsten Schritte und das dann einfach übergeben. Und na klar, sind 4 Spielerinnen dann, die weggehen und ersetzt werden müssen oder werden auch neue kommen. Das ist dann der mannschaftliche Umbruch, aber die Weiterentwicklung dort, also ich würde mich so ein bisschen gegen das Wort Umbruch verwehren für die Frauenmannschaft. Weil das klingt so nach, wir müssen alles ändern, ist für mich eher so die logische Ausbaustufe.
Ja, ist eher Wachstum.
Ja, ja.
Stimmt schon.
Also, wie gesagt, meine Außenperspektive. Weiß nicht, Nadine, wie siehst du es?
Genauso wie du.
Okay. Ich meine, du warst jetzt am Sonntag nicht da, aber du hast ja, glaube ich, noch mehr Frauenspiele gesehen als wir alle. Obwohl Hans Martin war auch oft da.
Hans Martin war, glaube ich, öfter da. Der hat, glaube ich, alle gesehen, oder?
Nee, ich war gegen Bayern krank und gegen Bremen im Urlaub.
Tja, Spitzenreiter.
Das ist aber
zwei der besten Spiele.
Das ist aber entschuldigt hab, fehlen, das ist okay.
Ich habe aber beide durchgehend gesehen. Andererseits ist es natürlich, also es ist allerdings auch so ein Wachstum, das so rasant ist, dass die Umbruchsmetapher da auch nicht völlig fern liegt, muss man eben auch sagen. Ne? Also
ja gut, aber wenn es danach geht, ist jede Saison ein Umbruch. Ne? Also
ja, ja.
In diesem auf dem Niveau hast du halt immer Abgänge, Neuzugänge, die integriert werden müssen. Eben. Aber es wirkt halt, was Sebastian ja schon ein bisschen auch, oder ihr beide eigentlich schon ein bisschen beschrieben habt, auch von der Stimmung her, es wirkt halt so eine runde Sache, ne? Jetzt ist was zu Ende gegangen und jetzt kommt der nächste Schritt. Ja. Und nicht so der, wir haben Steffen Baumgart entlassen ein paar Spieltage vor Schluss und mussten uns retten, so nach dem Motto.
Ich finde auch, wenn man jetzt mal guckt, es wurden irgendwie 6 Leute verabschiedet und ich glaube, das ist nicht allzu viel für die Mannschaft, zumal ja da glaube ich dann auch der Athletiktrainer und Aileen auch mit drin waren und das, keine Ahnung, wenn da jetzt nicht noch 1000 Abgänge kommen, dann ist das jetzt kein riesiger Umbruch, der irgendwie passiert, sondern halt wirklich einfach nur eine Verstärkung auf den entsprechenden Positionen. So, und Celine Frank hat jetzt auch nicht so oft gespielt.
Hat die leider überhaupt in der Bundesliga gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Aber es war halt wirklich nicht viel, was sie an Einsatzzeiten hatte, leider. So, sie ist eine unfassbar gute Fußballerin auch, da braucht man nicht drüber reden. Aber dann ist es halt eher ein Verbessern auf Positionen und Nachbesetzen mit Leuten, die dann halt nochmal entsprechend helfen, glaube ich.
Ja, es ist halt planhafter, ne? Als ein Umbruch, weil irgendein Trainerkonzept gescheitert ist oder so.
Hm.
Oder es nicht geklappt hat, um es jetzt nicht so hart zu formulieren.
Ich meine, es ist im Endeffekt Semantik, aber ich wollte
ja. Nee, ich verstehe,
Noch mal einwerfen. Ja.
Ja. Ist was anderes, als wenn du irgendwie, ja, keine Ahnung, dann irgendwann einen überalterten Kader hast, der bla, also jetzt völlig fiktive. wenn dir zeitgleich mehrere Leistungsträger weggekauft werden oder so, ist ja auch ein erzwungener
oder Umbruch Vertragsende dann haben oder so.
Ja.
Völlig fiktiv. So. Okay, dann würde ich sagen, das klingt doch nach einem schönen Sonntagsausflug trotz der Niederlage und guter Stimmung.
Hans Martin will noch mit dem Bus auswärts fahren.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben noch ein Spiel, ne? Das wir noch hinter uns bringen müssen, ein Auswärtsspiel. Und dann kann der Umbruch oder die Weiterentwicklung auch seinen Gang nehmen dann im Sommer. Du möchtest nach Frankfurt fahren, Hans-Martin?
Ich hatte kurz drüber nachgedacht, habe mir dann die Zugticketpreise angeguckt und bin zurückgeschreckt und habe dann noch gesehen, dass es einen Virusbus gibt oder geben könnte. Das war da, glaube ich, noch nicht völlig klar und ich habe das jetzt aber auch nicht weiter verfolgt. Hatte es aber kurz erwähnt. Es geht irgendwie dann früh um 6 los und ich war halt, also ich glaube, das Brentanobad würde mich halt reizen. Frankfurt hat ja schon eine der aktiveren Fanszenen, also aus die haben ja damals den FFC Frankfurt übernommen und haben halt so von damals noch so gewachsene Sachen wie die Nutria-Bande und so. Also das ist schon ein Auswärtsspiel, was mich mehr interessieren würde als vielleicht Leipzig oder so. Und dadurch kam nur der Gedanke, ist es aber
noch nicht weiterverfolgt.
Nee.
Wird dann eher so eine spontane
ein
Sache,
viel vielleicht.
Ja, das Brentanobad, ich habe gerade mal auf Google, also so hier kurz mal geguckt, das ist schon eher noch so ein Sportplatz, ne, als Stadion.
Da passen ja auch 7000 rein, oder?
Ja.
Ich hatte jetzt 5 im Kopf, aber es könnte auch sein.
Also, ja.
Ja. Gut.
Wollen wir über die Männer reden noch?
Ich wollte gerade sagen, falls du hinfährst, wir erwarten dann den Reisebericht. Und jetzt kommt die Hammer-Überleitung.
5800 Zuschauer. Hast
mir die Überleitung kaputt gemacht.
Sorry.
Apropos Frankfurt.
Nein, wir warten dann den Reisebericht und den kriegen wir jetzt ja von Nadine für das Spiel der Männer. Das war
genau
die Überleitung.
Apropos Frankfurt, kommen wir jetzt zu Mainz.
Genau. Ist ja ums Eck.
Das hören beide gern.
Ist doch ein Derby, ne?
Genau. Mhm.
Ja, das Frankfurt Derby. Genau. Nein, aber ein paar Stunden nach dem Spiel der Frauen haben die Männer in Mainz gespielt und ich hoffe, dass Nadine sich ein paar Stunden früher auf den Weg gemacht hat, um dieses Spiel live vor Ort sehen zu können.
Oh ja.
und uns jetzt davon berichten kann, wie es so war im Stadion beim Klassentreffen. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle Social-Media-Posts, die ich gesehen habe, waren nur darüber, wie sich alle begrüßt haben, die sich irgendwie vor einem Jahr das letzte Mal gesehen haben.
Wir sind mit dem Fanclub auswärts gefahren wieder, war so die Saisonabschlussfahrt quasi. Und sind deswegen auch am Samstag schon ganz entspannt mittags hier abgehauen und waren Samstagabend dann in Mainz selbst. Konnten also da auch nochmal ein bisschen schon mal die Stadt begutachten, sage ich mal. Konnten ein bisschen gucken, was bietet Mainz und so.
Und?
War ein kurzer Abend.
Ah.
Viel ist nicht. Schatz feiert.
Nein, Quatsch. Sind halt da irgendwie noch einfach nur essen gegangen, ganz entspannt, und sind dann kurz irgendwie noch zum Wasser runtergelaufen, weil wir auch sehr hauptbahnhofnah unser Hotel hatten, unsere Unterkunft. Und sind da halt wirklich erstmal nur angekommen. Sonntagmorgen hatten wir dann das große Glück, dass wir den Halbmarathon direkt vorm Hotel hatten. Auch die Blaskapelle war nicht weit weg. War schön, wenn man so um 7.30 Uhr dann auch definitiv wach ist.
Wenn man es mag.
Total. Mir wurde dann gesagt, ich solle froh sein, weil auch der Rosenmontagszug dort immer lang geht. Ich habe mir daraufhin vorgestellt, wie wir Unioner auf dem Balkon stehen nach draußen und lautstark Union braucht keinen Karneval singen. Naja, egal. Es war nur der Marathon. Es gestaltete sich dann Sonntag ein bisschen schwerer, noch durch die Stadt zu laufen, weil wir permanent irgendwie zwischen rennenden Menschen über die Straßen mussten, weil wirklich alles abgesperrt war. Aber auch da wurde dann in unsere Gruppe so getuschelt von einem der mitlaufenden Leuten, bis nachher im Stadion, was dann irgendwie auch wieder lustig war. Genau, haben uns dann wirklich auch nochmal ein bisschen in die Altstadt begeben, uns da die Fachwerkhäuser angeguckt und. Und haben uns dann irgendwann auf den Weg gemacht ins Stadion, sind vom Hauptbahnhof aus mit den Shuttlebussen gefahren, und das hat sich wirklich ganz gut gemacht. Also wenn man dann rausgefunden hat, wo er abfährt, war das wirklich eine entspannte, kurze Fahrt. Dann wurde man da irgendwo am Feldweg rausgeschmissen und lief er dann trotzdem irgendwie nochmal 10, 15 Minuten bis zum Stadion, was irgendwie einerseits ganz cool ist, weil man einfach nicht diese Busse direkt am Stadion hat und da irgendwie die Wege voll verstopft und da irgendwie entspannter zu Fuß langlaufen kann. Andererseits hat man halt auch wirklich nochmal einfach einen weiten Fußweg. Für Menschen mit Gehbehinderung oder so ist das dann, glaube ich, schon nochmal ein bisschen blöder gestaltet auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, an sich dieses Angebot von den Shuttlebussen ganz praktisch, zusätzlich zu den Straßenbahnen, die da irgendwie fahren, kommt man da, glaube ich, an sich erstmal ans Stadion ganz gut ran, und dann muss man halt diesen Laufweg noch mit einplanen. Ja, dann standen wir am Einlass, und das war auch irgendwie spannend, weil man wurde zuerst abgetastet, und zwar von zwei Seiten war der Zugang irgendwie möglich, und dann kam es durchaus zu der Situation, dass der eine oder andere Unioner nach dem Abtasten geradeaus gehen wollte, quasi wieder raus, und dann feststellte, oh, ich muss hier rechts runter. Dann geht man durch so einen kleinen Tunnel durch irgendwie und kommt dann quasi ans Stadion ran, was auch irgendwie ein bisschen komisch wirkt, wenn da irgendwie im Stadion was los ist. Weiß ich jetzt nicht, ob die da so Fluchttore haben, darauf habe ich jetzt nicht so geachtet. Aber wenn da alle durch diesen Tunnel wieder durch müssen, ist das auch irgendwie ein bisschen schräg. Aber an sich waren die da ziemlich entspannt erstmal am Einlass, haben uns da gut durchgelassen. Und dann kamen wir irgendwie in diesem Gästeblock an, und keine Ahnung, also ich glaube, der wurde in der kompletten Saison noch nicht sauber gemacht oder so, weil schon weit vor dem Spiel, das war wirklich definitiv so, dass das nicht von uns Unionern gewesen sein kann, standen wir auf unseren Plätzen und haben uns dann direkt Sorgen gemacht, ob wir ohne Schuhe oder mindestens ohne Schuhsohle aus diesem Stadion rausgehen, weil es einfach so ekelhaft geklebt hat da drin. Wirklich keine Ahnung, was die da veranstaltet haben, ob die da irgendwann mal mit einem Wasserschlauch durchgegangen sind oder so und zumindest mal den Scheiß weggemacht haben, weil das ging halt irgendwie überhaupt nicht. Vorteil war, wenn man ganz oben steht, da war noch ein Bierstand, und da war der Weg dann echt sehr kurz dahin.
Aber klebriger Boden klingt so ein bisschen nach Discowagen beim Sonderzug.
Mhm. Nee, der war da, dagegen war der im Sonderzug frisch gebohnert.
Okay,
also ohne Scheiß, es war wirklich so, dass ich hatte die Adidas Samba an, die sind ja relativ weit verbreitet. wenn ich den Fuß hochgehoben habe, hat es unter meiner Fußsohle quasi gekribbelt und ich habe diesen Kleber gemerkt. Es war wirklich, wirklich ekelhaft. Da war das Wetter zum Abpfiff des Spiels dann ganz praktisch, dass die Schuhsohlen wieder gereinigt sind. Aber also das war wirklich ekelhaft klebrig da oben, was dann natürlich auch dafür gesorgt hat, dass man, wenn man anderthalb Stunden vor Anpfiff oben am Platz ist, noch nicht mal die Möglichkeit hat, sich vielleicht nochmal kurz hinzusetzen einfach und anzukommen, sondern man hat halt einfach gestanden und dachte sich so, jo, wenn es vor dem Spiel schon so ist, ist halt der Nachteil an einem Stadion, was halt irgendwie hinten komplett geschlossen ist, wo halt nichts an Wetter reinkommt. Ne? Würde es rein regnen, würde sich das wahrscheinlich von alleine lösen, das Problem. Aber das war schon echt ein bisschen, weiß ich nicht, fand ich nicht ganz so geil, ist vielleicht, also, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein Mensch, der sagt, der Gästeblock muss picobello sauber sein, das ist Quatsch, aber es wäre schon geil, wenn die Leute, die mit ihren Schuhen reingehen, auch mit ihren Schuhen wieder rauskommen. Und wenn der Fanblock irgendwie hüpfen will, dass man dann nicht Angst hat, in den Schuhen von dem anderen irgendwie zu stehen oder so. Also es ist echt, schön war es wirklich nicht.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, die Bayern waren die letzten, die da waren, Auswärtsfans. Vielleicht sollte man sich mal an die wenden, ob die dafür Superglue verwendet haben.
Ich wollte gerade sagen, jetzt weißt du auch, warum du in der Allianz Arena keine Getränke mit dem Block nehmen darfst. Ne? Die wollen nämlich genau das nicht.
Ja, oder die sind einfach nicht gewohnt, dass sie Getränke halten können und deswegen verschütten sie alles im Gästeblock. Also das kann natürlich auch sein.
Völlig ungewohnt. Was mich ja interessieren würde, du hast ja gerade schon erwähnt, die haben ja, Mainz hatte dieses Stadion, was an den, also wo die Seiten mit Glas geschlossen sind. Ne? Mhm. Wie ist denn das akustisch in dem Stadion? Weil Glas ist ja, wir kennen es ja als Podcaster, das Schlimmste, was man machen kann, audiomäßig, weil das halt so schön reflektiert. Ist das eine andere Akustik in dem Stadion, als man es so gewohnt ist, oder kriegt man das gar nicht mit, dass da Glas neben einem ist, neben dem Gästeblock?
Ich stand halt wirklich ganz oben. Ich muss sagen, Vorteil war, ich habe den Stadionsprecher relativ wenig gehört. Also der wurde dann erst, ja, war absolut gut.
Ja.
Nur wenn er halt irgendwie seine kompletten Anfälle bekommen hat, dann hat man ihn schon ein bisschen lauter gehört. Aber es hat dazu beigetragen, dass es jetzt nicht komplett schwierig war. Ich habe von den Mainzern quasi gar nichts gehört. Also und unsere Gesänge wiederum haben irgendwie ganz ordentlich gescheppert. Also, keine Ahnung, war vielleicht der Standort einfach ein bisschen schwierig. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwas in die Kommentare bekommen, so als Information dazu. Aber ansonsten war das jetzt bei mir quasi so, als wenn ich im Stadion an der alten Försterei unten stehe.
Ja, war so wie immer.
Man hört, genau, man hört halt die Leute um sich rum. Ich stand halt auch wirklich ganz oben mittig. Das heißt, ich hatte auch links und rechts irgendwie nur Unioner. Ja, kann ich halt nicht allzu viel sagen oder halt nur aus der Perspektive.
Hätte ja sein können.
Okay. Ja.
Aber lass uns erst zum Spiel kommen und dann machen wir nach dem Spiel, oder? Das ist vielleicht das Einfachste. Wir haben ja, warte mal, wann war der, wir haben ja diesen komischen Fanprotest noch, den wir vielleicht noch erwähnen müssen, der war aber erst
Der war in der 20. rum.
Genau, ich muss dazu sagen, ich war gerade, als das Spiel lief, im ICE nach Berlin unterwegs, deswegen habe ich nur die akustische und den Ticker, wo das Internet das zuließ, mitbekommen und habe mir dann die Highlights danach angucken müssen, deswegen müsst ihr mich jetzt wie immer ein wenig abholen in Sachen Spiel an sich, wie das so war. Ich weiß nicht, Nadine, willst du gleich weitermachen damit oder wollen wir den Staffelstab an Sebastian oder Hans-Martin übergeben dafür?
Ich würde jetzt erstmal ganz kurz nur sagen, dass wir, glaube ich, erstmal prinzipiell sehr gut ins Spiel reingestartet sind. Und auf jeden Fall gut anwesend und da waren, aber Hans-Martin und Sebastian kriegen es, glaube ich, besser besprochen.
Dann Hans-Martin, fang du doch mal an, wenn du möchtest.
Ja, das war tatsächlich eine ziemlich gute erste Halbzeit. Marie-Louise Elter hat das in die Startelf umgesetzt, was sie zuletzt auch immer mal im Spiel schon verändert hatte, nämlich auf eine Viererkette hinten. Und also im Grunde ein 4-2-3-1 und was ja mit relativ viel Offensivkraft dann auf dem Platz, André Illich vorne als zentraler Stürmer und dahinter eine Dreierreihe mit Oliver Berg, Ilias Ansa und Liban Burcu von rechts nach links. Das war schon mal was anderes, hatten wir jetzt eine Weile nicht. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, fand ich auch. Sehr, sehr hohe Intensität, viel, viel Gefahr ausgestrahlt. Sie hat selbst gesagt, dass sie mutiger sein wollten und das danach sah es auch aus, durchaus. Und es ging auch relativ zügig gefährlich los. Nach, gut, ich meine, wir sind immer noch Union, nach einer Standardsituation, der Ecke von Trimmel hat André Ilic, ist eigentlich gut zum Kopfball gekommen, hat ihn aber nicht vernünftig platziert bekommen, sodass dann Robin Zentner wenig Schwierigkeiten hatte, den zu halten, aber das war schon so ein ganz gutes erstes Zeichen, fand ich. Ja, und dann viel ähnlich, aber viel schöner noch das 0-2-1. Das war auch wieder so eine Eckenkombination, die da haben, ich glaube, Christopher Trimmel hat es danach gesagt, dass sie es eigentlich zu zweit ausspielen wollten, Livan Burcu und er. Dann aber doch zu viele Mainzer da waren, also sie an denen nicht vorbeikamen, sodass dann Livan Burcu den Ball so ans Strafraumeck ungefähr zurückgelegt hat. Von wo Aljoscha Kemmlein eine wirklich wunderschöne Flanke reingeschlagen hat und sich André Ilic sehr gut, also der Ball kam genau in diesen Raum zwischen den Abwehrspielern und dem Torhüter, wo der Torhüter nicht so genau weiß, ob er rauskommen soll. Und das hat dann funktioniert und Ilic hat sich halt komplett von allen gelöst, ist ganz allein zum Ball gekommen, knapp vor Zentner und hat den reingeköpft. Was mich vor allem für André Ilic auch nochmal sehr, sehr gefreut hat, weil das Drama mit der Torausbeute begleitet uns und ihn ja schon die ganze Saison.
Ja.
Soweit erstmal.
Soweit erstmal. nee, ich habe auch das, also das tut wie gesagt, die Tore habe ich gesehen, war nett herausgespielt, also sehr gefällig, mal eine Eckenvariante und dann Ilic, ja, ich weiß gar nicht, man weiß immer nicht, ob er dann alleine gelassen wurde oder ob er sich gut gelöst hat, wahrscheinlich irgendwas dazwischen, weil er war ja schon noch in einem Rudel Mainzer irgendwie, aus dem er sich dann gelöst hat und genau wie du es gesagt hast, dann vor dem Torwart am Ball und Kopfballtor. Ich glaube, hat er alle seine Tore per Kopf gemacht bei Union diese Saison?
Wurde ja. Irgendwo so gesagt, ja.
Ja, das meinte ich irgendwo gelesen zu haben. Insofern,
also alle in dieser Saison?
Ja, ja, das meine ich, genau.
Ja. Die drei.
Naja, immerhin.
Drei mehr als wir.
Ja. Drei mehr als wir, als wir alle zusammen.
Kann ja. Ich von mir nicht behaupten. Genau.
Ja, jetzt habt ihr aber die
ich wollte gerade sagen, dazwischen, zwischen der ersten Chance von Ilic und dem Tor von Ilic waren aber noch die Proteste.
Genau.
Die kann vielleicht Nadine kurz beschreiben, weil die habe ich tatsächlich wirklich nur so tickermäßig mitbekommen, dass es die gab. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum.
Das war auch ganz, ganz lustig, in Anführungsstrichen. Man sah Menschen mit Sturmhauben vorne auf dem Zaun sitzen. Und ich so, hä, zünden wir jetzt schon? Ist auch komisch. Oder zünden wir jetzt so mitten im Spiel? Ist halt auch komisch irgendwie, ne? Und dann flogen die ersten Tennisbälle und wir so, ah ja, okay, ergibt Sinn. Dann haben wir von oben erstmal nur dieses Banner gesehen mit den Anstoßzeiten fair gestalten. Mhm. Und darauf bezog es sich dann halt auch dieser ganze Protest einfach, weil die Anstoß oder dann darunter noch weitere Tapeten folgten oder Banner folgten mit Saison 25, 26, 7000 Kilometer an Sonntagen. Eure Terminierungen bleiben eine Farce. Und diese ganze Protestaktion mit den Tennisbällen bezog sich eben genau darauf offensichtlich. Mhm. Einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass das vielleicht ein bisschen dumm ist für Fußballfans, an einem Sonntagabend um 19:30 in Mainz zu stehen, wenn man aus Berlin kommt und davon mal ganz abgesehen halt auch komplett bescheuert für die Mainzer ist, um 19:30 im Stadion zu stehen. Das zieht sich ja auch eine Weile, bis man dann raus ist und. Also das hätte man auch auf den Nachmittag legen können, das Spiel. Wäre zumindest irgendwie angenehmer gewesen.
Ja.
Und genau, da wurden dann ordentlich Tennisbälle geworfen, also teilweise auch echt bis zur Mittellinie ran. Respekt für diese krassen Weiten, die da geschafft werden. Am besten daran, oder am lustigsten an der ganzen Geschichte war eigentlich das eine Bild, was dann von Trimi geschossen wurde, wo er lachend diesen Tennisball Ball zurückwirft. ja, ein bisschen witzig, dass Union das dann auch noch genauso im Ticker verwendet. Scheint jetzt nicht alle so zu stören mit den Tennisbällen. Nein, wie gesagt, Protest, der auf jeden Fall sinnvoll ist, gerade für die, die halt wirklich jedes Auswärtsspiel auch fahren, also die da einen Haufen Urlaubstage irgendwie verballern müssen, weil der DFB immer wieder der Meinung ist, wie können wir die Leute denn jetzt am meisten ärgern und am ehesten aus dem Stadion rausbekommen. wurde halt diese Thematik gewählt und ich glaube, da wurde auch genau darauf geachtet, dass da jetzt, also das Spiel wurde unterbrochen, die Mannschaften waren an den Seitenlinien, aber ich glaube auch, dass da genau darauf geachtet wurde, dass da jetzt nicht irgendwie mehr passieren soll, sondern halt nur, wir machen unseren Standpunkt mal klar und dann lassen wir das Spiel auch wieder losgehen und danach war auch kein Tennisball mehr irgendwie im Einsatz. Mhm. Selbst von den Mainzern war das sehr, sehr lange, also ich glaube, das waren wirklich erst die letzten zwei, drei Bälle, die dann gefallen sind, wo dann mal irgendwie Pfiffe kamen, eventuell auf diese Tennisbälle bezogen, aber ansonsten waren die halt auch die ganze Zeit ruhig und haben da jetzt nicht irgendwie großen Protest gegen den Protest geäußert oder so. Ja.
Aber es war nur aus dem Gästeblock, ja? Weil manchmal haben sie ja von beiden Ultraszenen im Stadion dann vereinbarte Proteste, die dann von beiden Seiten kommen sozusagen, aber das war dann in dem Moment nur Union.
Die Tennisbälle sind nur bei uns geflogen, ja.
Ja. Ja. Okay. Man sah auch schimpfende Mainzer im Fernsehbild. Mhm. Und man hörte leider Gottes Marco Hagemann und Ariane Hingst das kommentieren, wobei Hagemann sich da mehr hervorgetan hat. Mit, sagen wir mal, nicht allzu viel Verständnis für die Sache. Der brachte dann als Gegenargument, also es war schon so mal, ja, ist ja in Ordnung, ist ja auch friedlich, dies, das. Aber musste man dann wahrscheinlich die Zeit füllen, als nichts auf dem Platz passierte. Und dann sagte, ja, die haben ja auch schon mal Champions League gespielt, das ist ja auch unter der Woche, dagegen haben sie ja auch nicht protestiert.
Ja.
Das natürlich, ja.
So, ja.
Gut, ihr habt es nicht verstanden. Also ist auch natürlich leicht für die beiden natürlich auch leicht, irgendwie zu sagen, was haben sie denn, weil die sind ja da, um zu arbeiten.
Ja,
während andere da hinfahren und am nächsten Morgen wieder arbeiten müssen. Also.
Aber er hat auch irgendwie, was war das? Das andere war auch, dass er die letztmaligen Tennisball-Proteste, die ja gegen den Einstieg der Investoren in der DFL waren, die hat er irgendeinem anderen, mir fällt gerade nicht mehr ein, was er da gesagt hat, weswegen die waren. Und da denke ich mir so ein bisschen, warte mal, das ist dein Beruf, das solltest du schon so ein bisschen das Drumherum, da solltest du einigermaßen sicher sein, was da wie passiert. Also es war jetzt nicht dramatisch, es war jetzt nicht irgendwie so ein sich fast nahezu entleibender, wie ist der Typ damals bei Bayern Hoffenheim?
Hopp?
Hopp.
Nee, der Kommentator. Der,
ach so.
Jetzt, wenn das das ist, dann stehe ich auf.
Klaus Dittmann? Kai Dittmann? Genau. Kai Dittmann.
Ja, Kai Dittmann. Also so schlimm war es nicht, aber es war schon so ein bisschen unangenehm, berührend, fand ich.
Okay, aber ja. Sie haben es nicht in die gewalttätige Fußballfans
wurde nicht zu Terrorismus erklärt.
Ja, okay.
Ja. Das immer
haben sie, glaube ich. Aber auch da muss ich sagen, also dass man die zwei Wettbewerbe, erste Bundesliga Deutschland und UEFA Champions League, vielleicht auseinanderhalten kann und wer die so ausrichtet und ob dann, warum so ein Spiel um 19:30 am Sonntag stattfindet und nicht um 15:30, weil das hätte sich ja rein von der Ausführung des Spiels nichts geändert, außer dass man es dann vielleicht nicht nach Japan verkaufen kann. Oder so, ne, andere Zeitzonen, dann das sollte man schon auch als Sportkommentator vielleicht auf dem Schirm haben.
Ja.
Oder der Unterschied.
Ja, das Ding ist, also die Herleitung ist natürlich, dass Mainz noch relativ lange im europäischen Wettbewerb war, der donnerstags stattfand, weswegen, glaube ich, Mainz und Freiburg automatisch auf Sonntag geplant wurden, bevor klar war, dass sie rausfliegen. Ja. Köln gegen Heidenheim hat damit gar nichts zu tun.
Also ja, aber ist denn, hätte die Regeneration von Mainz gelitten, wenn sie 4 Stunden früher gespielt hätten?
Nee, das nicht. Aber sie wollen dann natürlich die Spiele alle einzeln haben.
Das, ja, aber das ist ja genau das.
Genau, Problem. Genau. Und das ist aber wiederum schon lange festgeschrieben im Fernsehvertrag, den sie irgendwann mal unterschrieben haben.
Ja,
also das
kann
ist so,
man natürlich
also,
nie wieder ändern.
Aber da könnte man dann, gut, ich meine, Hamburg-Freiburg auf dem Sonntag auch nicht so ultra geil, aber wenigstens 15:30, ne?
Ja.
So, also so das ist, glaube ich, was, wo man nicht zwingend kurzfristig hätte Abhilfe schaffen können, einerseits, aber darum, es ging ja auch nicht um kurzfristige Abhilfe,
genau,
sondern
geht ja nicht um kurzfristig.
Es ging ja um die Aufrechnung der Gesamtsaison und dass man, dass solche Überlegungen einfach viel deutlicher in die Spieltagsplanung einfließen sollen und das ist ja völlig richtig.
Ja, ich glaube auch nicht, dass da Nadine hat das ja gerade so ein bisschen polemisch formuliert, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so sage, dass der DFB oder die DFL dann da guckt, wie man die Fans am besten drangsaliert und aus den Stadien rauskriegt und so. Ich glaube, dass sich da einfach niemand drum kümmert, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist mehr so Ignoranz als Boshaftigkeit bei den ausführenden Organen da.
Ja, vermutlich, ja.
Ja, was natürlich nichts besser macht.
Ne? Genau, genau. Ergebnis bleibt halt trotzdem irgendwie scheiße.
Ja, genau. Das sollte jetzt auch um Gottes Willen nicht irgendwie entschuldigen, aber ja, genau. Okay, dann habe ich das auch verstanden. Dankeschön. Dann weiß ich, wo der Protest lag.
Ich habe ja erst gedacht, dass sich das so ein bisschen gegen diese ganzen Statuten, die jetzt so im stillen Kämmerlein quasi beschlossen wurden beim DFB und so, die sie da irgendwie neu durchsetzen wollen, richtet. Das hat ja irgendwie... Ja.
5 Millionen Strafe.
Genau, also das, da kamen ja so die übelsten Dinger, die jetzt so rauskamen, die da still und heimlich verändert wurden.
Aber Moment, war das keine Postillon-Überschrift?
Ist das nee, nee. Leider nicht.
Okay.
Wenn es von der FIFA kommt, stimmt es meistens.
Ja, das war dann jetzt halt auch so, also damit hätte ich erst gerechnet, irgendwann hat man dann natürlich die Bilder von den Leuten zu Hause bekommen, dass man halt sehen konnte, okay, es dreht sich in Anführungsstrichen nur um die Anstoßzeiten, dass es halt auf dieses Thema bedacht ist. Ja, gut.
Okay, gut, dann ja, erwarten wir, also beziehungsweise weiß man natürlich nicht, ob das jetzt eine andauernde Protestwelle wird oder war das jetzt so ein Saisonende, sozusagen Abschlussdenkzettel? Wissen wir nicht.
Keine wissen Ahnung. Wir nicht. Aber werden wir vielleicht nächste Woche in der Weltseite lesen können.
Also. Oder vielleicht in anderen Stadien sehen. Wer weiß.
Oder so, ja.
Vielleicht haben ja auch andere Fangruppierungen noch ein paar Tennisbälle von damals übrig.
Gucken wir mal.
Gucken wir mal. Alles klar. Gut, dann weiter im Text. Das Spiel war noch nicht zu Ende danach. Wie gesagt, Hans-Martin hat ja das 1:0 schon beschrieben, was danach fiel. Wir haben quasi, Moment, ich muss ganz kurz nochmal auf die Abfolge gucken. Genau, wir haben es leider nicht geschafft, das in die doch. Halbzeit zu retten. Doch, genau, das 1:1 ist danach gefallen. Entschuldigung,
ja.
Ich musste mich kurz neu orientieren. Ja, Hans-Martin, bitte weiter gerne beschreiben, was wie das Spiel war.
Also Mainz war sichtlich wenig zufrieden mit der ersten Halbzeit. Also das haben sie auch im Nachhinein so gesagt. Hatten da irgendwie 2 halbgare Abschlüsse, in denen Karl Klaus noch sich auszeichnen konnte. Und die kamen deutlich verändert aus der Kabine, muss man leider so sagen. Und es hat dann auch nur bis zur 48. gedauert, bis dann unser aller Lieblingsflügelstürmer Geraldo Becker. das habe ich jetzt extra nicht gesagt. Auch ein wirklich schönes Tor geschossen hat, wie ich überhaupt finde, dass alle Tore, die gefallen sind in diesem Spiel, also alle, die gezählt haben und auch die nicht gezählt haben, sehr schön waren. Der Paul Nebel kam da auf der rechten Seite etwas zu frei zum Flanken und in der Mitte sind sowohl Danilo Duki als auch Dogolait zu Philipp Tietz gegangen, der so der Zielstürmer war und in deren Rücken machte Geraldo Becker so einen Bogenlauf, um die relativ lange Flanke, die also Richtung zweiten Pfosten kam, dann mit einem sehr schönen Lauf zu erlaufen einerseits und dann aber auch mit der Innenseite des linken Fußes wirklich sehr hübsch zu kontrollieren und neben den Pfosten zu setzen, sodass Karl Klaus in diesem Fall dann wirklich chancenlos war. Das war echt ein schönes Tor. Sherry hat danach dann das übliche ich jubel nicht so doll, dieses beschwichtigende, diese Geste gemacht und Mainz war wieder ordentlich im Spiel. So, das war dann eine Phase danach, die vielleicht hätte kritisch werden können.
Also sie war kritisch.
Sebastian
auch noch da.
Ja, nee, ich möchte kurz sagen, ich habe einen längeren Weg nach Hause als ihr und habe zu Hause eingeschaltet und in dem Moment schießt Geraldo Becker dieses 1:1.
Also bist du schuld.
Du bist schuld, ja.
Danke.
Hättest du mal nicht eingeschaltet.
Und habe aber gedacht, also erstmal, mich freut es für Geraldo. Andererseits.
Geraldo.
Wieso gegen uns? Und dann aber auch, der wurde ja jetzt von Mainz zwangsverpflichtet.
Zwang?
Nee. Ja.
Ja.
Kaufpflicht, weil Bundesliga-Klassenerhalt.
Ja.
Ach so.
Für 500.000 Euro.
Aber zwangsverpflichtet klingt schon ein bisschen fieser, als dass die Vertragskonstellation.
Ja, so
es klingt so, als wäre es gegen seinen Willen.
Nein, also, genau. Aber ich meine, Geraldo hat ja gute Momente und manchmal nicht so gute Momente. Aber 500.000 Euro für Geraldo Becker, wenn du einen schnellen Stürmer brauchst, ist richtig gut. Also ja. Dazu würde ich mich auch zwingen lassen. Also jetzt nicht persönlich, aber ihr wisst schon, wie ich es meine.
Vor allem, Sebastian, 500.000 für Geraldo Becker unter Urs Fischer.
Ja. Ja, das ist natürlich richtig.
Und dieses Tor war ja auch so ein typisches Geraldo Becker-Tor, ne? Er rennt rein, springt irgendwie hoch und der Ball ist natürlich drin. Du siehst den nur rennen und hochspringen und denkst du so, ja, natürlich, der macht den.
Ja. Was mich so ein bisschen irritiert hat, um nochmal zu der Entstehungsgeschichte zu kommen, Hans-Martin hat es gerade so ein bisschen beschrieben, Diego Leite war ja an Geraldo dran in der Entstehungsgeschichte, löst sich dann von ihm und gibt ihm quasi den Raum, dort diesen Lauf zu machen, wie Hans-Martin es gerade beschrieben hat. Und ich bin halt immer nicht so sicher, ob das, also war das jetzt ein Fehler, dass oder war das einfach nicht zu verteidigen in dem Moment? Weil Hans-Martin hat es ja gerade beschrieben, die sind dann halt zu zweit auf den anderen Stürmer, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Tietz, ne? Gegangen und haben dann halt Becker so ein bisschen alleine stehen lassen. Dann kam er halt da zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob das was geändert hätte, wenn Leite noch an ihm dran gewesen wäre, bla, Glaskugel, aber das sah halt schon sehr komisch aus, dass er da so frei vorm Tor.
Ich glaube, Geraldo war der Einzige, der die Flanke nicht falsch eingeschätzt hat. Also die haben die beide kürzer erwartet auf den kopfballstarken Philipp Tietz in der Mitte und irgendwie dachte dann offensichtlich Jogo Leite, er müsse Danilo Duki im Kopfballspiel helfen. Okay.
Räuberleiter.
Muss man wollen. wollte den da irgendwie doppeln und die Flanke flog ja über alle hinweg. Also die war, da war nichts auszurichten und
ja, aber Leite löst sich schon sehr bald, also relativ lange vor der eigentlichen Flanke von ihm und rennt in den Strafraum.
Okay, gut, dann hast du
das orientiert sich auch nicht so sehr Richtung Tietz, wie das so ein bisschen hergeben würde. Also er lässt tatsächlich Becker einfach alleine so und rennt in den Strafraum, um was zu tun und dann hat er aber nichts zu tun und dann ist Becker alleine vorm Tor. Deswegen hat mich so ein bisschen irritiert, aber
ja, dann vermutlich eher Fehler.
Dynamik im Spiel, die von außen betrachtet anders, das Übliche. Aber ja, es war ein sehr schönes Tor, das können wir, glaube ich, festhalten und macht so ein bisschen betroffen, dass Becker nicht bei Union mehr spielt.
Naja.
Also mich zumindest.
Naja.
Ja,
unsere Stürmer haben doch auch getroffen.
Wir haben, also das stimmt, das ist richtig. Wir kommen ja auch noch zu den schönen Toren, die Union noch geschossen hat, das ist richtig.
Aber es war eine kritische Phase für Union.
Es war eine sehr kritische Phase,
ja. Also da lief halt dann auch nicht mehr ganz so viel zusammen und Mainz hatte, wie man so schön sagt, das Momentum. Und dieses... Das hat er bestimmt so gewollt, Tor von Philipp Tietz. Ja. Wenn das gezählt hätte, ich meine.
Ich glaube sie mir aber ehrlich gesagt, dass er das so gewollt hat.
Ja, natürlich. Aber es sah ein bisschen schräg aus. Mhm. Aber es hätte halt komplett kippen können. Und Union hat dann erst so ein paar Minuten später das Spiel wieder so halbwegs erstmal so beruhigt gehabt.
Ja.
Mein Eindruck war ganz klar, dieses 2-2, also dieses Tietz-Tor. Wie gesagt, auch wirklich schön. Und in dem Moment wollte der schon versuchen, irgendwie aufs Tor zu schießen. Ob er den dann genauso trifft, das weiß er dann nicht. Aber das war ja die einzige Chance, wie er aus der Position noch das Tor erzielen kann, per quasi Fallrückzieher hinterm langen Pfosten. Und das, also hätte das gezählt, hätte uns womöglich das Genick gebrochen, dass es nicht gezählt hat, habe ich so als so eine Art Weckruf gesehen, zumal auch relativ kurz danach dann Marie-Louise Ether Wechsel vorgenommen hat, weil eben auch der Zugriff aufs Spiel völlig fehlte. Also Mainz ist ja immer durchgekommen bis an den Strafraum. Da haben sie sich mal mehr, mal weniger klug angestellt und da sind auch relativ viele Flanken reingesegelt, die teilweise so ein bisschen gefährlich wurden, wenn die halt so diagonal reinkamen und Spieler einliefen, aber ansonsten meist gut wegverteidigt wurden. Und dann hat Ether das halt ein bisschen das Mittelfeld gestärkt, indem Schäfer und Jong für Ansa und Bocu kamen, also zwei eher Mittelfeldspieler als Stürmer und außerdem noch Tom Rothe wurde durch Derek Köhn ersetzt, genau. Und ist jetzt natürlich immer so, im Nachhinein kannst du sagen, genau daran hat es gelegen, aber im Anschluss an dieses nicht gegebene Tor hat sich Union auf jeden Fall wieder in die Partie gespielt und gekämpft, fand ich.
Ja. Ich stand aber auch bei den Wechseln wirklich im Block und habe gesagt, genau die richtigen Wechsel, einfach nochmal Tempo reinbringen und gucken, dass es darüber jetzt nochmal ein bisschen besser läuft. Zumal Tom Rothe auch, glaube ich, wieder nicht so den allergeilsten Tag hatte.
Ja.
ne, ohne ihn da jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen oder so, aber dieser Wechsel war halt wirklich, der war gut, weil er einfach wirklich nochmal ein bisschen andere Stabilität und Schnelligkeit mit reinkam mit Jong und mit Köhn und auch mit Schäfer, der einfach viel ackert und wirbelt da nochmal im Mittelfeld. Und ja, dann hat die Partie auch wirklich mehr Schwung wieder aufgenommen, muss man auch ganz klar sagen. Also wir sind da wieder in so ein kleines Loch gefallen und haben das so vor uns hin plätschern lassen. Und dann ging es ja wieder ein bisschen besser vorwärts auf jeden Fall.
Mhm. Ja, und Schäfer und Chong sind halt gegen den Ball auch einfach stärker, muss man sagen.
Ja.
Und ich glaube, darum ging es, dass du erstmal wieder die Kontrolle ein bisschen zurückgewinnst und dann kannst du eben auch wieder was nach vorne machen.
Ja, ein bisschen was nach vorne machen. Also André Ilić hat auf jeden Fall an seinem Ruf in dieser Saison ein bisschen gearbeitet. Mit dem Lattenpfosten-Treffer da.
Latte war es.
Ja, aber der Lattenkreuz.
Der war aber, abgefälscht. Bin ich mir relativ sicher, ganz leicht abgefälscht von Stefan Posch vor ihm. Also
ist ja egal. Also es war ein guter Schuss, eigentlich zur richtigen Zeit und hätte man ja sagen können, passt wieder auf die Saison. Ja. Aber da wird ja dann vielleicht, Schattenredaktion hat es ja auch gesagt, also Ilić mit vielen Vorlagen auch.
Ja.
Und das andere ist ja, wenn man halt so statistisch unterperformt, da gibt es ja auch die Regression zur Mitte wieder.
Eben.
Also das wird schon auch wieder besser laufen irgendwann. Das kann ja nicht für immer so laufen.
Er hat ja auch in diesem Spiel ein sehr wichtiges Tor vorbereitet.
Genau.
Ja.
Ne? Also ich bin da weiter sehr zufrieden.
Ja. Da fing es ja dann, um mal wieder zum Spielgeschehen und so zurück. Das fing ja dann an, dass so langsam außerhalb des Stadions auch so ein bisschen was dass ja auch außerhalb des Stadions mal so ein bisschen was passierte. Weil wir auf einmal am Himmel schöne Blitze gesehen haben und das angekündigte Unwetter über Mainz sich dann wohl überlegte, ich guck dann mal vorbei, wie das Spiel da so läuft. Und wir natürlich überlegt haben, okay, können wir jetzt hier, nachdem sich das durch den Protest schon ein paar Minuten verzögert hat, nochmal mit einer Unterbrechung rechnen? Oder wie wird es dann jetzt so ablaufen, das Spiel? Weil irgendwie die ganze Zeit es in immer kürzeren Abständen anfing zu blitzen rund um dieses Stadion.
Hast du eine Checkung, wie nah das war?
Das sollte nicht allzu weit weg gewesen sein. Ich weiß über Jasmina, dass da wohl auch schon Gespräche liefen vom Ordnungsdienst mit dem vierten Offiziellen, um abzuchecken, ob das Spiel unterbrochen werden muss oder nicht.
Mhm.
Und man hört natürlich den Donner dann auch nicht, wo man ja so ein bisschen zwischen Blitz und Donner gucken kann, wie weit ist es jetzt weg. Aber das war, glaube ich, nicht allzu weit entfernt und wird da ordentlich durch die Umgebung durchgezogen sein.
Ja, tatsächlich nicht ungefährlich.
Ja, eben. Und wenn man dann halt noch bedenkt, so, okay, was haben die denn für Optionen, selbst wenn die das Spiel jetzt unterbrechen oder sogar abbrechen müssen am Ende, wir können ja nicht rausgehen, dieses Stadion steht mitten auf dem Feld. Das Dümmste, was wir machen können, ist, dass wir aus diesem Stadion rausgehen.
Nee, dann bleibst du halt drin, aber die Spieler gehen erstmal vom Feld, das wäre schon mal ein
gutes genau, Spiel. Das wäre halt das Sinnvollste zu sagen, Leute, ihr bleibt mal schön hier. Aber auch das führte irgendwie, oder haben manche, glaube ich, nicht für allzu voll genommen, dass sie das Unwetter da draußen beachten. Weil kurzer Sprung schon zum Spielende hin, als das 3-1 fiel, war eine große Wanderschaft auf dem Mainzer Ring. Also die sind dann alle schon rausgegangen und haben sich auf den Heimweg gemacht, wo ich dann auch dachte, aber
vielleicht
okay.
Vielleicht haben die es halt auch nicht mitbekommen. Ich weiß ja nicht immer, wie das da so abläuft.
Ja, und der Stau. Also
es gab Stadiondurchsagen und die waren auch wirklich lautstark zu verstehen vom Stadionsprecher, auch bei uns im Gästeblock, wo gesagt wurde, Leute, es gibt eine Unwetterwarnung draußen, ihr seht die Blitze, achtet bitte auf euch, wenn ihr aus dem Stadion geht, guckt bitte, ob das wirklich sicher ist oder nicht. Und bleibt im Zweifel halt einfach noch ein bisschen drin. Also das muss man ganz klar sagen, es wurde sehr lautstark und sehr klar und gut kommuniziert von Mainz.
Interessante Ansage, achtet auf euch bei Blitzen. Naja, okay. Also
ja.
Haltet Abstand voneinander.
Ja. Okay. Aber wollen wir kurz
apropos über das, Blitz.
Genau.
Über das da hat er dann unser Schottenblitz zugeschlagen.
Ja, da muss ich dazu sagen, da bin ich gerade in Berlin angekommen, da war ich im Hauptbahnhof, da musste ich den Ticker dann ausmachen. Und als ich den Ticker dann wieder angemacht habe, da stand es 1-1, als wir einfuhren. Und dann, als ich den Ticker wieder angemacht habe, stand es 3-1. Und ich wusste nicht, wie, was für ein Blitz mich da getroffen hat, um dieses Bild nochmal aufzugreifen.
Frag mal die Mainzer.
Ja, weil da war Berg plötzlich.
Ja, es birgte, also...
Die Pillen birken schon.
Ja, aber jetzt mal ohne Mist. Er hätte ja auch ein paar wirklich einfache Chancen in dieser Saison nicht gemacht. Das Ding war nicht so einfach.
Das war nicht so einfach.
Ja, oder so. Guck auf den Ball, wenn du schießt. Das werde ich nie vergessen mit Taibo Avonie. Aber
wer hat das gesagt?
Es war, glaube ich, Hoffi zu Taibo. dass er da hingucken soll, wenn du nach Gefühl und wenn du aber guckst, wie auch immer.
Halt noch die alte Fußballschule, ne? Auch mal auf den Ball gucken.
Ja. Kann er jetzt nichts so sagen, weil ich halt sagenhaft schlecht Fußball spiele, aber.
Es ist schon nicht so schlecht, wenn man guckt, wo der Ball liegt, den man treffen will.
Ja.
Also das lange ist, Rede, kurzer Sinn. Genau. Das war mit dem Rücken zum Tor aus der Drehung irgendwie in den Winkel.
Ja, aber ich möchte vielleicht, bevor wir den Schuss nochmal loben oder das Durchsetzungsvermögen von Birk, sowohl auch das Durchsetzungsvermögen von Köhn loben, der dann auf links zwei Mainzer überrennt und diese Flanke schlägt, durch die dann der Ball überhaupt erst zu Birk kommen kann. Auch das war hervorragend herausgespielt und sinnstiftend sozusagen für das Tor, was ich dann
Und dann hat er auch Ilic wirklich gut, also überlegt, reingelegt. Also die Flanke kam halt hinter den langen Pfosten und Ilic ist hochgegangen und hat ihn in die Mitte geköpft. Und dann hat aber Berg tatsächlich Sachen gemacht, die ich ihm, muss ich ehrlich gestehen, nicht zugetraut habe. Hm. Sauber runtergenommen, der war ja umringt von Mainzern.
Ja, sich gegen drei, glaube ich, durchgesetzt im Endeffekt. Ja. Ne? Irgendwie so und
gedreht und dann mit links den reingeschweißt.
Ja, der wusste, wo das Tor steht.
Es waren sogar vier, wo der Ball war.
es waren sogar vier Mainzer plus der Torwart dann am Ende.
Ja, das war sehr hübsch. Und es kam auch so, sagen wir mal, in einer Phase, also Mainz hat ja schon sehr gedrückt. Also die hatten, glaube ich, die wollten doll gewinnen. Und so, also sie hatten schon optisches Übergewicht gehabt. Aber damit haben sich genau diese Räume eben auch ergeben. Hm. Also auch dieser Ilic Lattenschuss, der war ja auch über den Konter. So, das war dann schon so ein bisschen das Muster. Und dann durfte unmittelbar danach, die Einwechslung war, glaube ich, schon vorbereitet vor dem Tor. Also Tim Skarke stand für Sebastian Timmy, stand schon an der Auslinie. Und Berg ist dann direkt nach dem Tor auch runtergegangen. Und wie sich herausstellte, war auch das eine sinnvolle Einwechslung.
Das war so unfassbar geil. Also im Stadion war halt so, oh mein Gott, was machen die denn da? Und als ich mir dann aber dieses Tor nochmal abends auf ASTV angeguckt habe, also jetzt mal ohne Witz, wie schnell läuft denn bitte der Skarke da los?
Ja, und auch das wussten wir, dass er schnell laufen kann. Nur mit
aber so schnell wusstest du, dass er so schnell laufen kann?
Ja.
Das war halt wirklich
der startet
so
ja hinterm Ball, ne? Muss man ja dazu
festhalten. Und auch Juranovic, dass der da auch einfach so, ach ja, was, wir machen nochmal einen kurzen Ausflug, geil. Also wenn wir über Blitze reden, dann waren es die beiden auf jeden Fall, weil wenn man sich das anguckt, man sieht ja die Beine nicht mal, wenn die rennen. Ohne Witz, ich dachte mir so, ey, mein Auto würde nicht so schnell beschleunigen.
Ja. Nee. Und Juranovic war halt eben auch erst 10 Minuten auf dem Platz und deswegen hat er auch diese Frische noch gehabt, ne?
Einfach so unglaublich, so wenn ihr einen Lauf habt, powert euch einfach komplett aus und das haben die gemacht. Genau. Super, super den Ball erkämpft von Kämlein, super gesehen, dass Skarke da läuft. Ja, wirklich perfekt getimt, nicht zu weit, nicht zu kurz. Und Skarke sieht halt auch noch, dass Juranovic da mitläuft, lässt den einmal kurz aussteigen, spielt den rüber. Unfassbar geil. Unfassbar geil. Und dementsprechend laut war auch wirklich die Ekstase bei diesem 3-1 dann, weil zum einen, weil es dann ziemlich klar war, dass wir das Ding gewinnen. Und zum anderen, weil dieses Tor auch wirklich unfassbar gut ausgekontert war.
Ja.
Ja, das war sensationell.
Also du musst ja dann den Ballgewinn sehen, umschalten und losrennen. Ne? Das ist ja, damit du dann halt diesen Vorteil bewahrst. Und wie gesagt, hinterm Ball gestartet und dann, weiß ich nicht, innerhalb von 3-4 Sekunden das Feld überbrückt. Ja. Und dann noch das Auge für den ebenso schnellen Mitspieler, ist schon, also das macht
er aber auch wie Yoshi Kemmerlein dann kurz verzögert noch. Also er spielt ja nicht sofort, sondern
genau, das war
natürlich genau in dem Moment, in dem Skarker in der Mittellinie ist, sodass er so spät wie möglich, dass er nicht im Abseits ist, aber dass er dann so den größten möglichen Vorsprung hat.
Das super war gemacht. Wie aus dem Lehrbuch.
Nadine, ab der Balleroberung, alles fantastisch.
Nadine, sag mir bitte, dass es im Stadion sich so angefühlt hat, wie dieser Lauf von Gacinovic im Pokalfinale von Eintracht Frankfurt gegen Bayern irgendwie so in Tim Skarke da so runterläuft.
Spiel den Ball lang, Brudi.
Ich würde gern ja sagen und ich habe absolut nichts gegen Gacinovic, weil der ist auch 5-mal schneller als ich. Aber ich glaube, Skarke war schneller. Also ich glaube, wir hatten nicht so viel Zeit zu feiern. Davon mal abgesehen, dass das Tor in dem Sinne bedeutungslos ist, als dass wir zwar gewonnen haben, aber dass wir jetzt nicht irgendwie ein extremst wichtiges Tor gemacht haben. Es war schon geil, aber es war jetzt nicht so ein, das ist das wichtigste Tor der Saison gewesen.
Gab es noch eine Messung, wie schnell er war? Nein, wahrscheinlich nicht. Da müssen wir
auf den Spitzenwert
gucken. Die Videozusammenfassung mal gibt auch diesen Subreddit They Did The Math einreichen, wo man ja mal, wie lang so ein Spielfeld ist und wie schnell er da das gequert hat. Das kann man bestimmt ausrechnen, wie schnell er da wirklich war.
Das bestimmt.
Erzähl uns nächste Woche Bescheid.
Mach ich. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Aber vielleicht doch die RAN-Datenbank einfach.
Ja, die RAN-Datenbank.
Dafür musst du auch heutzutage bestimmt bezahlen.
RAN-Datenbank ist auch ein interessantes Wort.
Naja. Kennst du das nicht mehr?
Doch, so aber jung? Ich meinte jetzt so hintereinander weggesagt, RAN-Daten.
RAN-Daten, ja stimmt. Jetzt habe ich es verstanden.
Die Randale-Bank.
Top Speed bei Skarke waren 35,09 km/h. Und ich vermute mal, das war dieser Lauf.
Vermutlich, ja.
Top Speed bei Juranovic 33,08. Also deswegen war er auch im Rückraum, das ist richtig.
Er hat ja ein bisschen mehr Zeit, um da anzukommen.
Genau.
Zu langsam.
Also wie gesagt, völlig, völlig krank.
Ja, und dann war im Grunde, allzu viel wurde nicht mehr gespielt danach.
Nee.
Nee. Da war nur noch Feiern.
Ja, Feiern und was fürs Herz.
Ja, und gucken, wie man dann nach Hause kommt. Aber stimmt, erstmal war noch was fürs Herz. Also es wurden vor Anpfiff, gab es auch schon kurz Urs Fischer Sprechchöre aus dem Blog, die Urs Fischer aber wie immer relativ wenig tangierten in dem Sinne, als dass er halt dann ja nicht der Mensch ist, der dann irgendwie zum Gästeblock rankommt und sagt, schön, dass er da seid, guten Tag. Aber nach dem Spiel tauchte Geraldo Becker bei uns vor dem Block auf.
Oh.
Und der hat dann auch seine Sprechchöre bekommen und wurde halt auch ordentlich gefeiert von uns dann und hat so nochmal so sein kleines Hallo sozusagen bekommen. Auch danach gab es nochmal Urs Fischer Sprechchöre, aber
ja, man muss da auch mal. Also ich verstehe beides. Also ich verstehe die Rufe, aber ich verstehe auch, dass er da nicht hingeht.
Ja.
Ja, zumal wir 100%. Urs Fischer auch in der alten Försterei hatten. Also, der kam nach Mainz kurz vor dem Spiel gegen Mainz. Und mit Geraldo, glaube ich, war es ja das erste Aufeinandertreffen so.
Ja.
Und das war schon echt sehr süß, dass er zum Block kam und dann sich kurz mal feiern lassen hat. Kam auch bei den Mainzern im Nachhinein ganz gut an. Dass wir da so nett sind, wo wir uns sagten, ja, den würden wir auch direkt wieder wegnehmen von euch. Ist kein Problem. Wir kennen ihn länger. Genau. Wir waren zuerst mit ihm verheiratet, okay. Elchbell. Genau.
Der Verein hat ja so ein kleines Insta-Ding-Zusammenschnitt gemacht mit sämtlichen Begegnungen, die Geraldo Becker mit ehemaligen hatte. Und was ich da am hübschesten fand, war Susi Koplin, die ihn erst irgendwie dreimal schubst und ihn sich dann nach seiner Familie erkundigt, wo die denn ist und ihm dann um den Hals fällt. Das war echt sehr, 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 sehr schön.
Ja.
Was auch eines der ersten Bilder nach dem Abpfiff oder relativ zügig nach dem Abpfiff ist ja dann auch noch Marie-Louise Ether Hoffi um den Hals gefallen. Das fand ich auch irgendwie sehr, sehr wild. Also es war ja, also ging halt, das hat ja, glaube ich, auch geholfen, so was Sebastian vorhin auch schon über das Frauenspiel sagte. Es ging halt für beide nicht mehr um irgendwie existenzielle Dinge, und damit war das auch nicht so schlimm, wer da gewonnen hat und wer verloren. Und dann hat man sich gefreut, Leute zu sehen, mit denen man mal zusammengearbeitet hat und die man mag, und das ist ja total cool.
Olu Okpemodia war ja auch in den Katakomben, so da gab es ja auch ein Video, der ja auch super süß von den anderen begrüßt wurde und wo sich dann auch echt gefreut wurde, ihn zu sehen. Und das ist, also das fand ich irgendwie auch cool, dass ein Nachwuchsspieler von uns sozusagen dann da auch so in der Mannschaft integriert ist und so begrüßt
wird. Ja, ja. Nein, es war wirklich.
Darf ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen?
Das ist
mein Job. Ein bisschen.
Essig, meinst du, ne?
Ja, ich kann auch Essig reingießen. Also. Es ging ja um nichts mehr. Es ist ja auf die Tabelle bezogen zwar richtig, aber es ging natürlich bei anderen Tabellen sehr wohl um was. Also es ging ja schon darum, jetzt hier auch diese wirklich schlimme Rückrunde nicht als 18. zu beenden, möchte ich sagen. Und irgendwie ein halbwegs okayes Gefühl da mitzunehmen jetzt noch aus den letzten Spielen.
Ja, na klar.
Und das ist ja das,
auch, dem widerspricht ja auch niemand.
Nee, ich wollte nur mal kurz sagen, weil es ist ja schon dramatisch, die Art und Weise, wie Union am Ende diesen Klassenerhalt geschafft hat. Also ohne Drama, aber dramatisch.
Ja.
Und das ist, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber bei uns ist ja im Februar das Auto irgendwie kaputt gegangen. Und zwar so auf der Landstraße, Qualm, Motor. Und dann rollt man irgendwie so, Steffi halt, so irgendwie aufs in den Wald rein, so halb, so gerade so noch, damit man nicht irgendwo auf der Strecke liegen bleibt. Und so ein bisschen kam mir das vor wie Union mit dem Klassenerhalt, ja, so quasi Motor zieht zwar nicht richtig mehr und so weiter, Leerlauf, und mit ein bisschen Geduld und Spucke noch über diese Ziellinie. Das ist diese Bundesliga-Saison gewesen. Ja. Und da ist halt, da gibt es ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zu feiern. Ja. Ich wollte es nur sagen, also den Moment, genießt ihr den? Ich habe den auch genossen, weil wir haben ja nicht so viele Siege gehabt jetzt auch in der Rückrunde und aber auch nicht so viele begeisternde Spiele.
Ehrlich gesagt habe ich jetzt auch nichts davon, was wir da gesehen haben an Bildern, so verstanden, dass da jemand die Saison feiert, sondern das
Aber es ist aber wichtig, mit einem guten Gefühl rauszugeben. Ich wollte nur kurz nochmal sagen, es ist halt, also bei allem, was jetzt toll und fürs Herz war und so, vielleicht ist auch ganz viel Sehnsucht nach, müssen auch Gefühl nachholen, was wir in der Rückrunde jetzt nicht so rauslassen konnten.
Ja, ja, natürlich, klar.
Ja. Weil ich fand es schon auf eine Art dramatisch. Es gibt halt einfach in dieser Liga offensichtlich Mannschaften, die noch schlechter sind in dieser Saison.
Was ich da ganz passend fand auf der Pressekonferenz, wo ja Urs Fischer irgendwie darauf angesprochen wurde, wie er jetzt so die Saisonleistungen bewerten würde und so von Mainz, wo er dann nochmal gesagt hat, naja, ich habe die hier mit 6 Punkten übernommen, ne? Also jetzt sind wir 10. Klassenerhalt geschafft, und ich dachte mir so, ja, stimmt. Also die waren damals weit abgeschlagen irgendwie auf dem letzten Platz, und man dachte sich so, wer soll die Scheiße jetzt noch wieder gerade biegen? Und natürlich.
Der Urs. Also als wir Urs geholt haben, wussten wir das zumindest, dass es klappt.
Das stimmt. Wir waren dann so, okay, Republik Scheiße, Mainz wird nochmal gefährlich.
Ja. Aber Sebastian, es war ja auch in sich selbst ein sehr gutes Spiel von Union. Ja, das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Also, und auch das kann man feiern. Und dann eben auch noch den Aspekt, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber der mir, glaube ich, vielleicht fast wichtiger ist, als das ihr ist, weil ich glaube, Marie-Louise Ether kann ihre Arbeit sehr gut einschätzen und weiß eben auch, dass Fußballergebnisse nicht immer beeinflussbar sind. Also dass man als Trainerin auch kann man vieles ordentlich machen und trotzdem fällt es halt andersrum, guckt ihr das Wolfsburg-Spiel an. Aber dass sie in diesen, 5 Spiele, die sie hatte, auch noch einen Sieg drin hat, war mir aus prinzipiellen Erwägungen sehr wichtig. Und auch darüber habe ich mich sehr gefreut. Sie sich allerdings auch, glaube ich. Wirkte so ein bisschen so.
Aber würdest du sie fragen, also jetzt auch ohne Kamera, Mikro an und so, würde sie dir sagen, der Sieg ist für das Team und für die Mannschaft, für das Team und den Verein halt wichtig. Sie würde sich da überhaupt nicht so in den Vordergrund stellen. Und dieses, muss ich auch sagen, also nach außen hat man ja, also medial hat man ja manchmal so den Eindruck, als Union-Fan, wir sind ja da näher dran. Für uns ist das ja eine ganz andere Normalität offensichtlich, als das für Leute ist, die nichts mit Union zu tun haben. Als wäre es der erste FC ETA. Und das, ich glaube, sie würde das niemals so sagen und wahrnehmen, dass das cool ist und dass sie trotzdem irgendwie auch ein Rollenmodell ist. Ja, klar. Sehr logisch.
Ein Rollenmodell? Und, meinst du ein Vorbild?
Ja, ja. Danke. Entschuldigung. Manchmal geht es auch durch, ne?
Ja, ja. Alles gut. Ich rede ja auch viel Englisch jeden Tag.
Wenn alte weiße Männer versuchen,
coole Worte zu benutzen. Ja, aber du redest halt wenigstens Englisch, Robi.
Nee, aber das, ich merke das auch, wenn ich dann auf Deutsch wieder umschwenke, wie sehr das dann so Einfluss hatte mit den Sachen.
Ja, also, sorry. Vorbild, ja. Also das ist natürlich unbenommen, aber sie macht doch den Job nicht deswegen.
Nee, natürlich
und,
nicht.
Und das war halt, und ich glaube, deswegen fühlen sich auch Union-Fans manchmal so unangenehm berührt, wenn in einer Pressekonferenz zum 30. Mal die Frage nach ihrer Zukunft kommt. Ja. Und man denkt halt so, ist doch eigentlich jetzt alles gesagt dazu? Sie hat alles gesagt. Der Kader des Teams der Frauen passt astrein zu der Art, wie Marie-Louise Eta auch Fußball spielen lassen möchte, würde ich sagen.
Ja.
Also das ist ein Match und ist doch super. Und können wir jetzt bitte nicht über was wäre, wenn reden, sondern es sind doch die Fakten schon da.
Ja.
Und ich verstehe super auch, dass dieses eine Spiel jetzt irgendwie da Sachen auslöst. Und es ist auch nicht das einzige gute Spiel unter ETA jetzt gewesen.
Nee.
Aber ist halt, wir wissen doch alle, dass das so ist, wie es jetzt erstmal ist. Und das schließt ja für die Zukunft nichts aus, aber es ist jetzt, wir laufen jetzt nicht in die Teil von Korkut-Nummer rein.
Nein, natürlich nicht, aber das meinte ich auch null, gar nicht, sondern es ging mir nur darum einfach, dass die, man sieht ja eine Entwicklung in der Mannschaft. Christopher Trimmel hat es ja auch gesagt, er sagte ja auch, dass das Spiel gegen, also dass die jetzt gewonnen haben, war auch der Punkt, also das Ergebnis einer Entwicklung unter der Trainerin und der Arbeit der Trainerin, das hat er rausgestellt im Grunde und hat gesagt, gegen Wolfsburg war schon ein gutes Spiel und auch gegen Leipzig war nicht alles schlecht und ich finde es einfach, es gibt mir trotzdem eine gewisse Genugtuung, einfach weil so viel Vollspaten da draußen halt irgendwelchen Unsinn darüber reden, dass dass auch dieser Sieg einfach abgehakt ist, mehr ist es gar nicht.
Ach so,
ja. Ja, und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, also mir geht es ja auch ein bisschen auf den Zeiger, wenn jede Bewegung, alles, was Marie-Louise Eter rund um das Spiel macht und auch ihren Sieg jetzt durch diese Linse der sie ist eine Frau zufällig betrachtet wird, ne, und nicht so sehr, sie ist eine gute Trainerin in erster Linie. Aber auf der anderen Seite, die Kehrseite dieser Medaille ist natürlich, dass ich auch dieses Mal wieder, auch an diesem Spieltag, den Sieg von Union unter Marie-Louise Eter in Ecken im Internet gelesen habe, wo ich sonst nie was über Fußball und nie was über Union lese. Also und da dann tatsächlich so aus der
Social. Ich hab gerade überlegt, welche Ecken du meinst,
True Social. Achso, nee, ja, also ja. Reddit, Twitter, also so die True Social, ja genau, da bin ich jeden Tag unterwegs. nee, aber tatsächlich in Social Media Ecken, sag ich mal, wo die der Verein Union Berlin sonst nie Thema ist, ne? Und ja, dann wird, und das wird dann auch über solche Sachen weitergetragen und ein Stück weit, weiß man jetzt nicht, ne, das wird man irgendwann in ein paar Jahren vielleicht sehen, trägt das dann zur Normalisierung bei, hoffentlich, dass halt eben Frauen auch Cheftrainerin der ersten Bundesliga der Männer sein können.
Ja. Warum nicht? Und vor allem trägt es ja auch dazu bei, dass halt irgendwann nicht mehr so schwachsinnige Fragen kommen, wie sie ja zum Beispiel bei Ingolstadt kam. Ja, wie machen sie das dann, wenn sie eine Ansprache halten müssen oder in die Kabine müssen? Wie an jeder anderen Tür, die verschlossen ist auch. Ich klopfe an.
Ja,
ja.
Also, so wie jeder andere Trainer auch.
Genau, also ja, keine Ahnung, ne, das im Jugendbereich ist es genauso, dass da irgendwie Jungs und Mädchen teilweise zusammen in der Mannschaft spielen. Ja, und dann gibt es halt ganz klare Regeln. Also das ist doch, das ist so dämlich. Also diese ganze Fragerei, und das ist natürlich auch ein gutes Modell so für Frauen und Mädchen, dass sie sehen, okay, es ist machbar, sich da reinzukämpfen, wenn man die entsprechend gute Leistung natürlich bringt. Und auch für andere Vereine so ein bisschen Türöffner, ey, ihr könnt auch Frauen einstellen, die qualifiziert sind. Das muss nicht immer Mann sein. Ja. So, das kann man schon machen, davon geht die Welt nicht unter. Ja. So wie ja Also die Elf Freunde haben das ja irgendwie letztens, ist schon ein bisschen länger her jetzt, die haben das ja irgendwie Dirk-Zingler-Feminismus genannt. und haben es ja dann, haben es ja so ein bisschen mit alten Aussagen von ihm verglichen und dann aber halt auch gesagt, ja, aber andererseits stellt er halt einfach eine Frau ein, weil die qualifiziert ist. Nee. So, und macht halt da in dem Punkt alles richtig und fährt halt lieber auch mal zum Spiel der Frauen auswärts, anstatt zu den Männern zu gehen oder so. Weil er dann halt einfach sagt, ist für ihn das interessantere Spiel oder diese Mannschaft benötigt mich gerade mehr als Unterstützer. Und genau das, diese Normalität, die Dirk Zingler da zumindest nach außen vorlebt, sollte es doch eigentlich auch haben. Punkt. Marie-Louise Ether ist eine Top-Trainerin mit einem unfassbaren Fußballfachwissen, die unfassbar viel gelernt hat in ihren Hospitationen, die selbst unfassbar viel Erfahrung hat als Spielerin. Ja, warum soll die nicht trainieren? Punkt.
Ja, die beste Person für die Aufgabe.
Genau. War, ja, und, ich glaube, ja, dass tatsächlich das Rollenmodell, was Sebastian gerade angesprochen hat, das hat halt diese Begleiteffekte, ne? Dass du bist halt Vorreiterin dann in dem Moment und ja, das ist nervt und wir sind vielleicht alle schon auch ein bisschen weiter als der Rest der Republik oder die zwei, drei Reporter, die dann immer wieder die gleichen Fragen stellen. Und dann, das muss man aber, glaube ich, dann einfach wegignorieren. Und das macht sie ja auch sehr geschickt. Also das ist ja dann auch Teil ihrer Aufgabe, dass sie dann das wegmoderiert und einfach das sagt, was sie für richtig hält. Und dann gehört das genauso dazu, wie, weiß ich nicht, wenn man halt dann das achte Mal gefragt wird, ja, aber ihre Mannschaft ist ja in der Krise, was machen sie denn jetzt dagegen oder so, ne? Das ist ja, das sind ja dieselben nervigen Fragen, die auch Steffen Baumgart sich dann anhören musste in dem Moment, nur halt dann vielleicht auf eine andere, in einem anderen Kontext. Und das, ja, also ich finde, sie macht das sehr, sehr, sehr gut und also das, diesen spezifischen Teil, nicht nur das Trainieren. Da hat sie, glaube ich, viel getan in den paar Spieltagen, die sie jetzt bei uns schon Cheftrainerin ist für diese Entwicklung.
Ja, das glaube ich auch. Also das, gerade auch ihr Auftreten.
Ja.
Weil du gerade Dirk Zinglers Reisepläne erwähnt hast. Der war ja dann an diesem Wochenende in Berlin geblieben und hat eben die Verabschiedung der Spielerin und der Trainerin moderiert. Und dass wir das jetzt noch nicht mal im Podcast erwähnenswert finden aus sich selbst heraus, zeigt ja vielleicht auch, dass das mittlerweile bei Union zumindest, ohne dass wir uns da irgendwie einen Orden dran heften wollen, sondern dass uns das gar nicht mehr irgendwie großartig auffällt oder irritiert oder irgendwie. Das ist halt irgendwie ja, völlig, völlig organisch so.
Ja, auch das Christian war cool. Bei den Frauen.
Ja, also, ja. Also ja, den habe ich auch gesehen.
Das ist dann halt wie damals, wo die Männer in, es war glaube ich letzte Saison, wo die Männer in Hoffenheim gespielt haben und die Frauen in Hamburg. Und da waren, auf einmal stehst du da in Hamburg, kommen Dirk Zingler und Christian Arbeit rein und denkst du so, ja gut, warum sollten sie nicht hier sein? Hier spielt ja auch Union.
Ja.
Einfach auch mal die andere Profimannschaft jeweils unterstützen. Und da kann man jetzt sagen, die andere sind die Männer oder die andere sind die Frauen. Ja. Na, das läuft halt einfach stillschweigend, so wie es bei Union ist. Ne? Wir machen nicht irgendwie groß die Symbolpolitik, sondern wir machen es halt einfach. Punkt.
Ja.
Sebastian, bist du noch da?
Ja, ich bin da. Ich habe nur nichts zu sagen. Also es ist natürlich ungewöhnlich als mittelalter Mann, dass man dann still ist, aber
ja. Dass man nichts zu sagen hat zu dem Thema.
Ja.
Ja. Nee, ich finde es aber durchaus interessant, das hatten wir schon ein paar Mal angesprochen, dass Union diese sowohl sportliche als auch ja wirtschaftliche Wette mit den Frauen eingeht, ne? Also mit der Frauenmannschaft, die so zu pushen, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, wenn sich die Entwicklung der Frauenbundesliga so vollzieht, wie Union das wahrscheinlich sich ausrechnet, dann da vorne zu sein oder zumindest weiter vorne zu sein als ein Großteil der Rest der Nation, der Republik, wie auch immer, das kann schon auch ein wirtschaftlicher Faktor sein in den kommenden Jahren. Also das finde ich schon eine interessante Entwicklung, die da bewusst eingegangen wird. Und ich glaube, weil ihr es gerade, Nadine meint es gerade, ne, Zingler-Feminismus, da ist, glaube ich, auch ein gewisses Kalkül wirtschaftlicher Feminismus dahinter, wenn man das so sagen kann. Also, dass man einfach sagt, wir investieren jetzt, ne, früh und stark und hoffen dann natürlich auch auf einen Return of Investment später in der Zeit, wo wir dann davon profitieren können, dass wir weiter vorne waren als alle anderen. Oder
ja, aber auch da muss man ja auch da muss man ja sagen, er macht das ja nicht irgendwie im geheimen Kämmerlein oder so.
Nee, nee, um Gottes Willen, das war jetzt auch überhaupt kein Vorwurf, dann ist einfach ich nur jetzt, das Interesse.
Ich meine jetzt auch, er stellt sich auch einfach hin und sagt, ja Leute, die anderen Vereine können das doch genauso machen.
Genau.
Das
und ist wenn halt ihr das Problem. Nicht macht, dann ist es doch nicht unser Problem, macht uns das doch nicht zum Vorwurf, dass wir unsere komplette Frauenmannschaft professionalisieren, also Entschuldigung, aber also,
ja.
Das ist halt genau das Ding, aber das ist natürlich auch so ein Zingler-Move, ne? Also der in seiner gesamten Amtszeit als Präsident ist er wirtschaftliche Risiken eingegangen, kalkulierte, um sportliche Ziele zu erreichen und um dann durch den sportlichen Erfolg wieder höhere Einnahmen zu generieren, um das Ganze auf einer höheren Ebene zu konsolidieren. Und das passiert
fast so, als wäre das der Job eines Präsidenten eines Fußballvereins, ne?
Genau, und da ist er manchmal ja auch, sagen wir mal, nicht durchaus, hat viel auf eine Karte gesetzt beim Aufstieg jetzt in die Bundesliga, das war schon sehr, das hätte, musste dann auch klappen, ne? Aber bisher ist er ja damit sehr gut gefahren und hat da offensichtlich ein gutes Auge für. Und das, was jetzt passiert, ist natürlich, also wenn jetzt die kolportierte Ablösesumme für Lisann Greve bei 200.000 liegt, und das bei anderen, und das einem Magenta-Kommentatoren zufolge bei anderen Trainern in der Frauenbundesliga oder Trainerinnen Verwunderungen hervorruft. Das ist ja für einen Männerbundesligisten sind es ja Peanuts, muss man ja sagen, erstmal. Ne?
Ja.
Also das ist ja, und für die Frauenbundesliga ist es aber eine Ansage, dass man sowas mal eben macht. Genau. Und auch die Ablösen von Amatisiak war auch knapp unter 200.000 kolportiert. Und so, und das steht ja fast jedem anderen Bundesligisten frei, wenn er jetzt nicht gerade wirklich direkt an einer Lizenz an Lizenzbedingungen schreibt. Und Zingler, wie du sagst, macht es dann eben und geht dieses erstmal ja noch überschaubarer, aber ich glaube, da kommt auch noch was nach, Risiko auch ein, eben um diese Frauenmannschaft so zu etablieren, genauso wie er es mit der Männermannschaft gemacht hat. Und dann ist es, ich glaube, sobald dieser Schalter in seinem Kopf umgelegt war, dass er die Frauen, also dass er das als eine Profimannschaft genauso betrachtet, ist er selbst, ergibt sich der Rest für ihn völlig aus inhärenter Logik.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das Coole daran, finde ich. Also sind halt genau, wir haben halt zwei Profimannschaften, Punkt. Mhm.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob so Vereine wie Jena und Essen das auch so machen könnten, wie wir es machen.
Nee, können sie eben nicht.
Das hatten wir schon oft besprochen, ne, dass das auch das Problem ist. Ja, ja, genau. Aber hat ja auch einen Grund, ne?
Ja. Aber dafür können halt Spieler mittlerweile in Deutschland Fußballerinnen von ihrem Fußballspielen leben. Das ist ja bei Essen und Jena, also das können die ja nicht gewährleisten. Ja. Oder also ist ihnen einfach per se nicht möglich. Das ist halt das Beschissene auch. Ja, aber das ist sowieso ein großes
jetzt, Feld. Jetzt sind wir von Marie-Louise Etters Erfolg wieder zu den Frauen ein bisschen abgedriftet, aber das ist ja quasi ein Diskussionsfeld quasi. Hast du noch Erfahrungsberichte auszutauschen, Nadine, von der Reise oder bist du da durch?
Ich habe, also eine Sache habe ich noch, die irgendwie so ein kleines lustiger, so ein kleiner lustiger Side-Fact ist. Ich habe kluge Menschen um mich herum, die dann nach Abpfiff, nachdem wir irgendwie noch im Stadioninneren verweilt haben, um das Wetter so ein bisschen im besten Fall wegziehen zu lassen, kamen wir irgendwann auf die Idee oder kam eine Person auf die Idee, ich mops mir jetzt mal da vorne so einen großen Müllsack. Machte da oben ein Loch rein, stülpte sich diesen Müllsack über als Regenjacke, damit man irgendwie halbwegs trocken ins Hotel kommt. Der Plan ging auf und dann war es am Ende sogar so, dass zwei weibliche Begleitungen sogar noch auf die Idee kamen, wir mopsen mal noch einen Müllsack, wo wir dann einfach so unsere Rucksäcke und unsere Schuhe reinpacken.
Ah, smart.
Zwei Frauen liefen dann auf Socken zur Straßenbahn beziehungsweise komplett bis ins Hotel. Weil man natürlich für zwei Tage Mainz oder drei Tage Mainz hat man jetzt nicht vier Paar Schuhe bei und auch nicht zwei Paar, sondern halt nur ein Paar. Und damit die heute trocken sind, haben sie dann kurzerhand alles in diesen Müllsack reingemacht und sind dann mit dem Müllsack in der Hand quasi ins Hotel gefahren, auf Socken. war clever. Vielleicht sollte man einfach auswärts immer Müllsack bei haben ins Stadion.
So, vielleicht so. Und wenn es nicht regnet, kann man vielleicht noch den einen oder anderen Müll einsammeln, der da rumliegt.
Genau. Also es haben sich dann auch noch ein paar gefunden, die sich da sozusagen angeschlossen haben, die diesen neuen modischen Trend auch für sich entdeckt haben. Was dann auch dazu führte, dass es dann irgendwie teilweise nur so kurze Müllsäcke waren. Dann so, ach, ihr habt den Mantel. Ja, wir haben nur eine Jacke. Wie das dann halt immer so ist. Genau, wie das dann halt immer so ist. Aber ja, auch die Rückfahrt auch tiefenentspannt. Also wir sind dann irgendwie wieder zur Straßenbahn dann diesmal gelaufen, sind nicht zu den Shuttlebussen. Einfach aus zwei Gründen. Die Straßenbahn war zum einen irgendwie 20 Meter näher und es kam auch direkt eine, die in unsere Richtung fuhr. Auch da wieder total entspannt mit Mainzern gemischt in der Bahn. Sind da also auch gut und schnell vom Stadion weggekommen, zumal der Großteil halt wirklich auch schon abgereist war. Deswegen Fanstress, irgendwie sowas gar nicht irgendwie mitbekommen. Eine sehr entspannte Auswärtsfahrt auf jeden Fall.
Das klingt gut. Ja. Dann Gruß nach Mainz, behandelt den Urs und den Cherry gut und kerchert mal im Gästeblock durch.
Genau, und den Frauen von Mainz viel Erfolg, weil die haben jetzt nochmal ein Saisonspiel und können da dann sogar den Aufstieg in die erste Liga klar machen. Dann sieht man vielleicht diesen Verein sogar zweimal.
Jawohl. Das klingt gut. Gut, dann würde ich damit hier die Runde auch beenden, weil wir haben ja gehört, Sebastian muss früh raus, der schläft schon ein hier am Mikro.
Ich kenne das.
Ja.
Ja. Ja. Hervorragend. Gut, ja, dann wünsche ich euch einen behutsamen Abend, so lang oder kurz er denn auch sein mag. Nadine hat frei, deswegen du kannst jetzt noch frei mit den Katzen Party machen.
Und ja.
Der Rest ja, geht morgen wieder arbeiten.
Ja. Einige.
Einige von uns. Gut. Danke euch. Und
ja. Wir sehen uns gegen nach Augsburg bei den Männern im Stadion. Und wer auswärts fährt, ohne Hans Martin, viel Erfolg.
Ist ja noch nicht raus.
Und wir hören uns nach den letzten beiden Spielen der Saison zum.
Das auch.
Zur großen Gala, Saisonabschlussgala. Große Zustimmung. Eine Frage habe ich noch.
Wolfsburg.
Eine Einschätzung von euch.
Wolfsburg.
Kriegen wir was?
Steigt ab.
Nein, das ist mir völlig wurscht. Ich bin nicht Olli. kriegen wir vor dem Spiel gegen Augsburg, so wie es bei den Frauen war, die Ankündigung, wen wir verabschieden werden?
Ja.
Ja.
Okay.
Warum so willst du Plattsturm machen? Willst du Petitionen unterschreiben?
Nee, aber das war ja auch nicht immer so, ne? Wir hatten auch schon ein paar Mal keine Ankündigung.
Ja, da ging es ja sportlich dann noch um was.
Meinst du, das liegt immer daran?
Ja.
Na gut.
Ja, okay. Denke ich auch.
Gut.
Und es werden natürlich auch nur die verabschiedet, bei denen es schon feststeht.
Ja.
Also.
Das alles andere wäre auch ein bisschen albern, oder? wenn man noch in Verhandlungen ist und dann in der Halbzeit so ein Gemälde und einen Blumenstrauß überreicht bekommt, ist ein bisschen doof.
Achso, das hätte er mir doch auch direkt sagen können.
Genau. Nee, das ist das Ende der Verhandlungen.
Das ist jetzt ungünstig. Genau. Ich habe mir gerade eine neue Wohnung angemietet. Ja.
Okay, gut. Dann ja, sehen wir uns und hören wir uns beim und nach dem Spiel.
Macht's gut, ihr Mäuse.
Bis denn. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Und schlaft gut. Ciao.